The United Nations exists to fulfill its founding ideals of preserving peace and security, promoting global cooperation, and advancing human rights. These are the responsibilities of all nations.
Wir verändern doch gerade die Welt, oder ich arbeite jedenfalls daran.
Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers.
Einen schönen guten Abend. Hat ja eine Weile gedauert. Ich bin sehr froh, dass ich nach fast genau 2 Jahren wieder hier in Starnberg in der Schlossberghalle sein darf. Und ich kann versprechen, dass das Thema, was uns die nächsten Tage beschäftigen wird, nicht weniger interessant sein wird als das Thema vor 2 Jahren. Mit einem kleinen Unterschied, dass das Thema, das wir vor 2 Jahren hier behandelt haben, über die neue Weltordnung ein Thema ist, über das mittlerweile fast jeder spricht. Der Begriff neue Weltordnung war vor vielen Jahren ein absolutes unbekannte Terminologie, aber mittlerweile glaube ich, dass die meisten irgendwo schon mal diesen Begriff gehört haben. Anders verhält es sich mit der Thematik, die wir dieses Jahr hier studieren werden, in dieser Woche. Der Begriff Weltethos ist den meisten Menschen absolut kein Begriff. Und das ist das Risiko an der Werbung gewesen für dieses Thema. Wie soll man das nennen? Wie soll man Menschen einladen für ein Thema, das eigentlich in der Öffentlichkeit kein Thema ist? Zumindest nicht in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit. Nun, ich habe mir dann den Kopf nicht weiter zerbrochen und habe das Thema so gelassen, wie es ist. Ich habe den Begriff so gelassen, Weltethos. Damit wir aber schon vor dem Thema in etwa wissen, womit diese ganze Thematik zu tun hat, habe ich mir erlaubt, diesen Untertitel hinzuzufügen, die globale Transformation. Wir wollen in diesen kommenden Tagen uns auf die Reise machen und einen Themenkomplex studieren, der meines Erachtens von so großer und wichtiger und globaler Bedeutung ist, dass keiner von uns, keiner von den Bürgern in Starnberg, überhaupt in Deutschland und in dieser ganzen Welt an diesem Thema vorbei kann, ohne dass es ihn berührt. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wer wir sind, welche Religion oder Weltanschauung wir uns zurechnen. Dieses Thema, das wir mit heute Abend beginnen, betrifft Sie persönlich. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie mir die Chance geben, nicht nur heute, sondern in den nächsten Tagen, Ihnen das darzulegen, dass das wahr ist. Wenn man das Thema in einem Thema abhandeln könnte, hätte ich das gemacht. Aber es ist nicht möglich. Aber fangen wir am Anfang an. sofern die Technik mitmacht. So. Das ist der Moment, den man vergleichen kann mit einem Chirurg, der während einer Herzoperation das Skalpell verliert. Rechner hängt. Perfekt. Na, wenn ich jetzt mal boote, dann kommen Sie heute Abend nicht mehr zur Sportschau. Ich habe noch eine Idee. Task Manager. Dieses Gerät kurz abschießen. So. Auf ein neues. Ja, dieser Moment ist fast so tragisch wie das, was ich Ihnen erzählen will. Es war am 5. April 1988, als Ivan Lester McQuire, ein erfahrener Sportler und Sportjournalist, ein Trainer, ins Flugzeug stieg mit zwei anderen Kollegen und einem Studenten, einem Schüler, einem Fallschirmspringer-Schüler. Und an diesem Tag war ein ganz gewöhnlicher Tag, wie jeder, den Sie bisher erlebt haben, als Sie sich auf den Weg gemacht haben, um aus Flugzeugen zu springen. Fallschirm. Und Ivan Lester McQuire war mit 35 Jahren einer der erfahrensten Fallschirmspringer, die in dem Bundesstaat North Carolina überhaupt bekannt waren. Die Maschine hob ab und sie begab sich auf normale Höhe für Absprung, für Fallschirmspringer zwischen 3.000 und 4.000 Meter. Und als der Pilot das Signal gab zum Rausspringen, war das Routine, was jetzt geschah. Der erste sprang heraus, der zweite sprang heraus, der Schüler, der Student sprang mit heraus. Und Ivan Lester McQuire sprang auch aus dem Flugzeug. Alles nach Plan. Alles lief ganz normal nach Ablauf, nach Schema F, könnte man fast sagen. Bis zu dem Moment, wo die Höhe, die Flughöhe erreicht wurde oder die Fallhöhe erreicht wurde, die normalerweise die Höhe ist, wenn Fallschirmspringer spätestens ihren Fallschirm öffnen sollten. Und es öffnete sich der erste und der zweite und der dritte Fallschirm. Und als Ivan McQuire auf sein Höhenmesser schaute und wusste, jetzt ist der Zeitpunkt, um den Fallschirm zu ziehen, suchte er den Griff und er fand ihn nicht. Plötzlich merkte er, dass er aus dem Flugzeug gesprungen war, ohne Fallschirm. Das stand damals in jeder Zeitschrift. In Amerika, in Deutschland ist es nicht so ganz durchgedrungen, aber man findet heute noch diesen Bericht in den Archiven im Internet. Ivan McQuire, ein Profi, ein Mann, der im Schlaf diese Griffe und diese Vorbereitungen hunderte Mal durchexerziert hat, griff im entscheidenden Moment einer Krise. Als die Krise für ihn persönlich wurde, griff er ins Leere. Stellen Sie sich nur für einige Sekunden vor, Und versetzen Sie sich in die Lage von Ivan McQuire, falls Sie den Mut haben. Stellen Sie vor, Sie sind in dem Augenblick, wo Sie die Situation genießen und sich erfreuen an dem Anblick, wie gewohnt. Sie sind in der Höhe von etwa 800 Meter über den Erdboden. Und in dem Moment, wo Sie öffnen wollen, merken Sie plötzlich, dass der Fallschirm nicht da ist. Wie geht es Ihnen bei Ihnen, dem Gedanken? Schrecklich, oder? Da wird es einem nicht nur warm ums Herz, sondern da kriegt man innere Beklemmungen. Nun, Ivan McQuire war verheiratet und hatte 2 kleine Kinder. Ich brauche nicht sagen, was an diesem Tag geschah mit ihm. Er zerschellte am Boden mit 35 Jahren. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich war neugierig und ich suchte im Internet, ob ich irgendetwas finde, wo dieser tragische Unfall analysiert wurde und man die Gründe irgendwo diskutiert hatte in den Medien. Man findet sowieso wenig darüber heute, aber ich suchte irgendwas. Gibt es Ursachen dafür? Ich meine, war der Mann betrunken? War der Mann irgendwie nicht geistesgegenwärtig? Was war der Grund? War er sich so selbstsicher? Ich meine, der war Profi, der hat nicht das erste, zweite, dritte, der hatte fast 1000 Sprünge hinter sich. Und dann fand ich eine Information im Internet über die Analyse dieses Vorfalls. Es scheint so zu sein, ich kann nur weitergeben, was ich gefunden habe, es scheint so zu sein, dass Ivan McQuire, als er aus dem Flugzeug sprang und das Flugzeug verließ, nach einem Rucksack griff und ihn aufsetzte, und das war seine Fotoausrüstung. Können wir uns das vorstellen? Es hört sich so unglaubwürdig an, dass man eigentlich denkt, das ist absurd. Aber das ist passiert. Der Mann griff in der entscheidenden Phase, in der entscheidenden Krise seines Lebens, die nicht größer werden konnte, bevor diese Krise eintraf, besser gesagt, griff er nach etwas, was scheinbar so aussah wie sein Fallschirm, sich vielleicht ähnlich anfühlte auf dem Rücken wie sein Fallschirm, in Wirklichkeit aber der Griff in den Tod war. Und interessant ist, dass das Flugzeug noch mit anderen Personen gefüllt war und sie es auch nicht gemerkt haben. Also auch in der Gegenwart von erfahrenen anderen Personen zu sein, hat scheinbar nichts genutzt. Diese wahre Begebenheit hat mir sehr zu denken gegeben. Haben Sie gehört in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich muss ich schon fast sagen Jahre, haben Sie gehört, dass immer mehr von Rettungspaketen in den Medien die Sprache ist? Schon mal gehört? Rettungspakete? Haben Sie schon mal davon gehört von Rettungsschirmen? Ja, wer hat das mal gehört in den Medien? Wann wird es meistens benutzt? Meistens haben wir das gehört im Zusammenhang mit der Finanzkrise, ja oder nein? Ja, wir haben gehört, und nicht nur einmal, und ich habe jetzt keinen direkten Fernseher, vor dem ich jeden Tag sitze, ich habe die Technologie dazu, weil ich sie brauche für die Medien, aber selbst ich, der nicht täglich an den Nachrichten sitze, habe das so oft gehört, diese Rettungsschirme, dass es mir fast aus den Ohren kam. Rettungsschirm hier für diese Bank, Rettungsschirm hier für dieses, Rettungsschirm für Griechenland. Jetzt werden die Rettungsschirme gepackt für Deutschland, die Rettungsschirme für Italien und für Rettungsschirme für Europa. Schon gehört? Aber das sind alles eigentlich Dinge, die gehören zu dem Thema, das wir vor 2 Jahren hier gehalten haben. Ich möchte in diesen Themen, die wir hier studieren, von etwas mit Ihnen betrachten und studieren, das von seinem Ausmaß weit größere Bedeutung hat als alles, was Sie bisher gehört haben. Von einer Krise und von einem Lösungskonzept für diese Krise, das alles in den Schatten stellt, was bisher diskutiert wurde in den öffentlichen Medien. Die Krisen waren so viel in den Medien und so viel in unserem Bewusstsein, dass wir eigentlich überall, ja, es ein Wunder war, dass es nicht in den Ländern, in den einzelnen Staaten und Nationen zu einem kollektiven Depression kam. Das ist ein Wunder. Und man hat in den letzten Jahren eine Lösung gefunden für die Krisen. Und zwar egal, ob Finanzkrisen, ob für politische Krisen, militärische Krisen, religiöse Krisen. Man hat eine Lösung gefunden. Und ich möchte Ihnen präsentieren. Sean Gebser, ein Schweizer, ein Bewusstseinspsychologe, der schon verstorben ist, der 1948 ein interessantes Buch schrieb. Ich sage gleich von vornherein, er war kein Christ, er hatte kein Interesse an der Bibel, aber er hat ein interessantes Buch geschrieben. Und das heißt Ursprung und Gegenwart. Und dieser Bewusstseinspsychologe sagte vor knapp 60 Jahren etwa, die Krisen unserer Zeit, wir wissen, in welcher Zeit wir uns etwa befinden, 1948, es ist die Zeit nach dem Krieg, die absolute Depression in unserem Land, aber die Hoffnung, dass es wieder weitergehen kann, der Aufschwung, es beginnt langsam, die Leute gehen wieder an die Arbeit und sagen, wir bauen unser Land neu auf. Und in dieser Zeit schreibt dieser Mann Folgendes, die Krisen unserer Zeit und unserer Welt bereiten einen vollständigen Umwandlungsprozess vor, der sich als eine Neukonstellation weltweiten Ausmaßes darstellen muss. Nun, würden wir diesen Satz lesen vor 60 Jahren, würden wir sagen, das kann jeder schreiben in einem Buch, mal sehen. Aber heute leben wir eben ein halbes Jahrhundert später und heute können wir sagen, ob dieser Mann, egal welche Weltanschauung er hatte, lassen wir mal dahingestellt, aber heute können wir nach einem halben Jahrhundert sagen, wir können mal schauen, was ist daraus geworden aus dieser Prognose von diesem Mann. Ein vollständiger Umwandlungsprozess in der Gesellschaft, hervorgerufen durch Krisen, und die etwas mit unserem Bewusstsein scheinbar zu tun haben müssen. Tatsächlich ist es so, dass die globale Krise, so ist der Begriff heute, den wir überall hören, die globale Krise, eine globale Lösung braucht. Globale Unruhe schreit geradezu nach einem globalen Frieden. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was daraus geworden ist, ob dieser Sean Gebser richtig lag mit seiner Prognose. Über ein halbes Jahrhundert später sagt einer der wichtigsten und politisch mächtigsten Männer dieser Welt, kurz vor Antritt seiner Präsidentschaftswahl, folgenden Satz. In dieser neuen Welt haben solche gefährliche Entwicklungen, und er hat viele aufgezählt damals, wer das gehört hat, von dem Terror, von den Drogen, die aus Afghanistan geschmuggelt werden, bis hin zu der nuklearen Bedrohung, über die schmelzenden Polkappen, bis über wirklich die Finanzkrise, über jede einzelne Gefahr, die er aufzählte in Berlin damals, in seiner Rede, sagte er, solche gefährlichen Entwicklungen haben sich schneller verbreitet, als man ihnen Herr wird. Niemand von uns kann diese Bedrohung leugnen. Und dann sagt er, Partnerschaft und Kooperation unter den Nationen ist keine Frage der Wahl, es ist der einzige Weg, unsere gemeinsame Sicherheit zu schützen und unsere Menschheit voranzubringen. Nun, ich möchte Sie bitten, heute Abend, dass Sie alles, was wir heute Abend hören und studieren, in den Kontext setzen von Ivan McGuire. Nach einem Griff, nach einem Rettungsschirm, man könnte einen Fallschirm ja auch einen Rettungsschirm nennen, ja oder nein? Ja, warum? Wenn man den gleichen Sprung macht ohne Schirm, ist es eben fatal. Deswegen, ein Fallschirm könnte ja auch in gewisser Weise Rettungsschirm heißen. Dass Sie bei allem, was wir heute Abend studieren, das im Hinterkopf behalten, was ich Ihnen vorhin gesagt und gezeigt habe. Also, die Lösung muss eine globale Lösung sein. Und jetzt sagt er etwas, was mich schwer erinnert an Sean Gebser, der 1948 dieses Buch schrieb. Er sagt, die Gefahren verändern unser Bewusstsein. Nun, meistens ist es nun eben mal so, dass Bewusstseinsveränderungen eben nicht wahrgenommen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Denn das Bewusstsein ist ja nichts Externes, das wir mal so anschauen können, sondern das Bewusstsein, unser Bewusstsein sind wir selbst. Und meistens ist es so, wenn Veränderungen stattfinden in unserem Leben, dann erleben wir sie nicht in Zeitsprüngen von 10 Jahren oder 50 Jahren, sondern wir erleben die Zeit, die Veränderung in unserem Leben in welchen Zeitsprüngen? Täglich oder stündlich? Vielleicht sogar im Minutentakt. Das heißt, die Veränderung ist eine sehr, sehr schleichende in unserem Leben. Das hat die Folge, dass Bewusstseinsveränderungen eigentlich von uns kaum wahrgenommen werden. Das liegt in der Natur der Sache, dass das Bewusstsein wir selbst sind. Nun, er war nicht der Einzige und ist nicht der Einzige in der Gegenwart, der diese Aussage gemacht hat. Und unser Thema heißt die globale Transformation. Das ist ein Thema, das wie ein Bogen über alle 6 Themen sich spannt. Ich will Ihnen kurz zeigen, dass nicht nur in der Weltpolitik diese Grundhaltung existiert, sondern auch im religiösen Bereich diese Grundhaltung existiert. Zum Beispiel Johannes Paul II., der im Jahr 2001, kurz nach den Anschlägen am 11. September, folgende Aussage machte. Vergleichen Sie das mal mit Barack Obama 10 Jahre später. Die gegenwärtige Umweltkrise, man kann auch das Umwelt weglassen, das ist egal, ist ein Teil der globalen Bedrohung. Die gegenwärtige Krise, Umweltkrise, hat das Potenzial, das religiöse Leben zu vereinen und zu erneuern. Der Begriff erneuern impliziert eine Veränderung. Ohne nun mal darüber zu sprechen, wohin und wie diese Veränderung aussieht, halten wir nun mal fest, dass sowohl Weltpolitik als auch Weltreligionen, und ich zeige hier nur eine davon, wir werden heute Abend noch mehr davon sehen, dass die Weltfinanz, dass alle Bereiche der Gesellschaft alle das Gleiche sagen. Sie sagen, wir erleben globale Bedrohung, wir brauchen eine globale Lösung, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine Bewusstseinsveränderung, eine Transformation. Ich möchte es ein bisschen füllen, was ich hier sage. Gehen wir zurück zu der Ansprache in Berlin. Er sagt, unsere gemeinsame Menschheit wird sich offenbaren und Amerika muss seine Rolle übernehmen in eine neue Ära. Und jetzt kommt er zur Sache, was diese Veränderung meint. Die Bedrohung, die den Frieden der Welt bedroht, fordert eine Lösung, die einen Weltfrieden herbeiführt. Und das sagt er mit anderen Worten. Er sagt, Amerika muss seine Rolle übernehmen, in eine neue Ära des Friedens zu führen. Und er hat in seiner Ansprache sehr deutlich gemacht, dass er nicht den Frieden meint in Ohio oder in Nebraska, sondern er meinte den Frieden global und zwar weltweit. Einen Weltfrieden. Wir gehen auf eine andere Ebene und nähern uns jetzt dem Weltethos, der Begriff, den eigentlich kaum jemand kennt. Oder machen wir mal den Test. Hat jemand schon mal das Wort gehört, Weltethos? Schon mal gehört? Naja, ich würde schätzen, das sind ungefähr 2%. 3 vielleicht. Also es ist tatsächlich so. Und wir wollen uns jetzt das ein bisschen anschauen. Warum? Weil nämlich die postulierte These im Weltethos, die Weltanschauung, die Grundphilosophie, die ist, dass es heißt, es kann nicht einen solchen Weltfrieden geben. Es sei denn, die Welt findet ein gemeinsames Ethos, einen sogenannten Weltethos. Und der Begründer dieses Projekts, das Projekt Weltethos, ist der Schweizer Theologe Hans Küng. Er schrieb in der Deklaration des Parlaments der Religionen 1993, das im Auftrag gegeben wurde von den Vereinten Nationen, Folgendes. Niemand dürfte heute noch ernsthaft bestreiten, eine Weltepoche, die anders als jede frühere geprägt ist durch Weltpolitik, Welttechnologie, Weltwirtschaft und Weltzivilisation. Sie bedarf eines Weltethos. Das heißt, eines Grundkonsenses bezüglich verbindender Werte, unverrückbarer Maßstäbe. Hören Sie sich bitte diese Worte genau an. unverrückbare Maßstäbe. Was ist ein Maßstab? Können Sie mir helfen ein bisschen? Was ist ein Maßstab? Da sind die Handwerker im Vorteil unter uns. Was ist ein Maßstab? Es ist eine Orientierung, die wir tagtäglich benutzen, nicht nur der Handwerker. Ein Maßstab ist sozusagen ein Orientierungspunkt, eine Norm. Ein anderes Wort für Norm ist, kommt aus dem Griechischen, Gesetz. Eine Norm ist ein bestehendes Gesetz, sei es ein Naturgesetz, egal ob das in der Physik, Chemie oder sonst was ist. Eine Norm ist etwas, was nachvollziehbar als eine verbindliche, nachvollziehbare Norm ist. Und er sagt, wir brauchen hier einen Grundkonsens in Bezug auf unverrückbare Maßstäbe. Unverrückbar heißt, die müssen feststehen und zwar für alle verbindlich sein. Er sagt, und persönliche Grundhaltungen. Ohne einen Grundkonsens im Ethos droht jeder Gemeinschaft früher oder später das Chaos oder eine Diktatur. Mit anderen Worten, ich fasse es zusammen. Ohne Weltethos wird die Welt in der Zukunft in eine Diktatur gehen. Nun schauen wir uns ein bisschen näher an, was er meint. Betrachten wir dieses Projekt näher. Hans Küng wurde gebeten zur Vollversammlung vor den Vereinten Nationen am 9.11.2001 zu sprechen und das Projekt Weltethos vorzustellen. Und er sagte Folgendes: Kein Friede, und er meint hier welchen Frieden? Weltfrieden. Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Friede unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Standards. Nun, wenn Sie das ganze Zitat rückwärts lesen, ist es besser zu verstehen. Wir brauchen globale, verbindliche Normen, damit Religionen miteinander in Dialog treten können und durch diesen Dialog die Religionen miteinander in Frieden kommen und dann, was entsteht? Frieden unter den Nationen. Das heißt, Professor Küng ist hier der Meinung, dass es keinen politischen Weltfrieden geben kann, ohne dass vorher die Religionen miteinander im Frieden sind. Kann Sie das nachvollziehen hier? Und dann, wenn der Friede hergestellt ist durch den Frieden unter den Religionen, der zufolge hat den Frieden unter den politischen Einheiten dieser Welt, sagt er, wird das Resultat was sein? Weltfrieden. Und das ist eine gewaltige These, die hier aufgestellt wird. Das war nicht ein Papier, das er mal irgendwo in seinem Projekt in Tübingen als Professor dort in dem Institut geschrieben hat. Das war eine Ansprache und ein Papier, das heute überall runterladbar im Internet ist, vor den Vereinten Nationen. Das hat Gewicht, was hier steht. Nun, jetzt sagt er, es wird niemals eine bessere Weltordnung geben, das war mein Thema vor 2 Jahren hier, es wird niemals eine neue Weltordnung geben, es sei denn, es wird ein Weltethos geben. Können Sie an diesen ersten wenigen Minuten nachvollziehen, dass, auch wenn wir nicht verstehen bisher, was das Weltethos ist, dass wir vielleicht nachvollziehen können, dass das Weltethos etwas Wichtiges ist? Wenn die neue Weltordnung nicht realisierbar wird ohne ein Ethos, ohne ein Weltethos. Das heißt, es betrifft jede Nation, jede politische Einheit, jede Religion und jedes Teil, jedes Individuum in den Religionen, plus auch derer, die sagen, ich bin gar nicht religiös. Oder sagen, ich habe eine Weltanschauung, ich habe überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Religiosität. Das Weltethos, und ich sage es nochmal, betrifft Sie alle, die Sie hier sitzen heute Abend, alle. Und Sie tun gut daran, in Ihrem Kalender 5 Kreuze zu machen ab heute Abend. 19 Uhr. Schauen wir uns mal an, wer vor fast über 200 Jahren über diesen Ethos gesprochen hat, ohne dass er ihn so nannte. Und ich glaube, dass Kühn sehr viel von diesem Mann geliehen hat, gedanklich, der bekannte Philosoph, deutsche Philosoph Immanuel Kant. Er hatte eine philosophische Grundhaltung begründet, die nannte er den kategorischen Imperativ. Hört sich genauso schrecklich an wie Weltethos. Hört sich an nach Denken und nach Gehirnzellen. Das machen wir meistens, schieben wir das weg, weil es anstrengend ist. Aber Sie brauchen das. Sie müssen da einfach mitdenken. Und in diesem Buch zum ewigen Frieden, das er damals schrieb, Kant, sagte er Folgendes. Hören Sie sich das genau an. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann. Nochmal, das ist ein Satz, da muss man ruhig zwei, dreimal lesen. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann. Das heißt, Immanuel Kant war der Meinung und postulierte und schlug vor, wie es zum Weltfrieden kommen kann. Und zwar nur dann, sagte er, wenn jeder Mensch in seinen Verhaltensregeln sich so ordnet, dass sein Verhalten, seine Überzeugung, die Maxime seines Willens, was nichts anderes ist als die Verhaltensregeln, dass sie jederzeit von allen Menschen auf der Welt als Gesetz, als gültiges Gesetz akzeptiert werden können. Das ist gewaltig. Die Frage ist, wer wird hier zur Norm für meinen Willen? Wer? Die Masse. Denn die Maxime meines Willens habe ich zu orientieren an dem, dass es jederzeit ein allgemeingültiges Gesetz sein kann, das jeder umsetzen kann und will. Hört sich geschwollen an, ist aber sehr praktisch, wenn wir das runterbrechen. Schauen wir uns ein bisschen näher an, hier in dem Buch zum ewigen Frieden. Aufgelegt in Königsberg 1795. Dauerhafter Frieden ist nur auf der Basis verbindlicher Verträge erreichbar. Die Völker der Erde, und ich glaube, dass eigentlich dieser Mann in gewisser Weise der philosophische Vater war für die Vereinten Nationen. Das ist meine Überzeugung. Je mehr wir lesen aus diesem Buch zum ewigen Frieden, werden wir sehen, die Vereinten Nationen sind in gewisser Weise auch dem Konzept des kategorischen Imperativs gefolgt. Die Völker der Erde müssen Vereinbarungen miteinander treffen, die einen rechtlichen Status haben. Was meint rechtlichen Status? Entschuldigung, dass ich ab und zu frage, aber das ist eine dumme Angewohnheit, die mir ein bisschen das Gefühl gibt, dass Sie mitkommen. Was meint rechtlicher Status? Gesetze. Es geht hier um Gesetze. Bei rechtlichen Status geht es um Gesetze. Also Vereinbarungen, die einen allgemeinen juristischen Bedeutung haben, und zwar nicht für eine Nation, sondern er sagt für alle Völker. So wie ja jeder Bürger einem staatlichen Recht untersteht, das ihn vor Übergriffen anderer schützt, so müssten auch die einzelnen Staaten sich vor einem Völkerrecht unterstellen. Hören wir das? Das ist im Prinzip die Grundsäule der Vereinten Nationen in ihrer Anschauung, in ihrer politisch-philosophischen Anschauung. Er nennt das den kategorischen Imperativ. Heute heißt das Weltethos. Nichts anderes, als was Kant vor so langer Zeit schon geschrieben hat. Und Kant war nicht der Einzige. Nun, dieser Mann ist kein Philosoph, er ist Theologe. Er ist bekannter Theologe und der hat erst vor einigen Monaten hat das Projekt Weltethos weitergeleitet an seinen Nachfolger, diese Stiftung, und zwar an unseren ehemaligen Bundespräsidenten, Helmut Köhler. Er ist der Nachfolger. Was ist das Projekt Weltethos? Damals kam dieses Buch heraus, an dieses Buch habe ich meine Werbung angelehnt. Schauen wir ganz kurz, wer ist dieser Professor Kant, Entschuldigung, Kühn. Wir können nicht davon ausgehen, dass ihn jeder kennt. Nehmen wir uns eine Minute Zeit. Hans Kühn empfing 1954 die katholische Priesterweihe und begann schon sehr früh ein Kirchenreformprogramm. Er war dann von 63 bis 80 Professor für ökumenische Theologie. 1979, aufgrund seiner progressiven Haltung und auch kritischen Haltung zum Papst gegenüber, wurde ihm die Lehrerlaubnis entzogen. 1989 schrieb er dann sein erstes wichtiges Basispapier: Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. 1990 kam sein Buch auf den Markt, das Projekt Weltethos. Und in dieser Zeit, können Sie mir glauben, gab es kaum irgendjemand, inklusive mir, der sich nur annähernd für dieses Thema interessiert hätte. Und ich muss bedauern, es ist nach wie vor immer noch so, dass das Thema eigentlich kaum jemand interessiert. Könnte fatale Folgen haben, aber haben Sie noch ein bisschen Geduld. 1993 wurde er gebeten, auf dem Parlament der Weltreligionen eine Erklärung zu formulieren. Er nannte sie die Erklärung zum Weltethos. Und 2001 schrieb er dieses Papier wieder als eine Präsentation vor der Vereinten Nationen mit dem Namen Crossing the Divide. Salopp übersetzt, den Abgrund überbrücken. Das ist eine interessante Terminologie, den Abgrund überbrücken. Wir kommen irgendwann nochmal da drauf. Parken Sie sich mal den Begriff, den Abgrund überbrücken. Was ist ein Ethos? Wir machen jetzt kurz etwas Trockenübungen, sonst können wir in diesem Thema nicht verstehen, worum es geht. Was ist das Ethos, wenn wir vom Weltethos sprechen? In der Enzyklopädie lesen wir, dass Ethos, griechisch von Ethos, Sitte, Gesinnung, Charakter, Sinnesart, Sitte, bezeichnet die dem Einzelnen vorrangige und ihn mitprägende Lebensgewohnheit. Das Ethos steht nicht nur für das Verhalten Einzelner, sondern auch für die Ordnung moralischer Verhaltensweisen der sozialen Institution, in der er lebt. Objektiv gilt es als Moral, also als faktisches Handlungsmuster, subjektiv als was? Als Charakter. Nun, wenn es um eine Veränderung geht, um eine Bewusstseinsveränderung der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, die Sean Gebser oder auch Obama oder wer auch immer angesprochen hat, Johannes Paul II. Und viele andere, dann geht es uns letztendlich beim Ethos um was? Um Ihren und meinen Charakter. Ist uns das klar? Das Ethos ist nicht eine theologische Phrase, die irgendwo in einem staubigen Buch in der Bibliothek steht. Das Ethos einer Gesellschaft, das Ethos einer Gemeinschaft, egal wie sie gelagert ist und welche Weltanschauung sie hat oder Religion, sei das dahingestellt. Bei einem Ethos geht es immer um Ihren und meinen Charakter. Um unser moralisches Verhaltensmuster, dem wir in unserem Leben folgen. Und sagen Sie jetzt nicht, sowas habe ich gar nicht. Das hat jeder. Das kleinste Kind im Alter von 2, 3 Jahren hat ein Ethos, hat ein Verhaltensmuster, an dem er sich ausrichtet. Es haben Intellektuelle, es haben einfache Menschen, es haben Arbeiter genauso wie Politiker und auch wie Bankangestellte, Theologen oder Nichtgläubige, die Verkäuferin beim Bäcker genauso wie die Politesse, die die Strafzettel verteilt. Jeder hat ein Ethos, nach dem er sich ausrichtet. Deswegen betrifft das Thema sie. Und jetzt hören Sie mal, was da steht. Durch das Ethos wird die Einheit einer bestimmten sozialen Gemeinschaft konstituiert, integriert und stabilisiert sowie von anderen Gemeinschaften abgegrenzt. Das heißt, das Ethos, das moralische Leitbild einer Person, einer Gruppe, eines Vereins, einer Nation, sei es dahingestellt, was es ist. Das Ethos ist etwas, was mich letztendlich identifiziert, wer ich bin, wie ich denke und wie ich handle. Um nichts weniger geht es. Es geht mit einem Wort um Ihr und mein Leben. In einer anderen fand ich die schlichte Bezeichnung, dass das Ethos die moralischen Werte sind, die das ethische Verhalten des Menschen steuern. Nun, wenn die Welt ein neues Ethos braucht, bedeutet das, liebe Freunde, dass es eine Veränderung geben muss an den Normen, die unser Leben steuern. Können Sie mir bis hierher folgen? Sehr wichtig. Gehen wir zurück zu Professor Kühn. Er sagt jetzt, das Weltethos sind ethische Imperative für alle Menschen verbindlich. Ethische Imperative. Was sind Imperative? Haben wir alle schon mal gehabt in der Schule. Was sind Imperative? Anderes Wort für Imperativ. Befehle. Noch ein schöneres Wort. Gesetze. Man geht davon aus, dass Gesetze normal verbindlich sein sollten. Wie zum Beispiel eine rote Ampel oder ein Stoppschild. Er sagt zwei wichtige Dinge in diesem kleinen Satz. Es sind Imperative, das Weltethos, und es ist für wie viele Menschen verbindlich? Wie viele Religionen? Wie viele Weltanschauungen? Alle. Deswegen betrifft es sie. Gehen wir mal in dieses Statement, das er vor der UN hielt im November 2001. Am 9. November. Übrigens ein wichtiges Datum in der Geschichte. Studieren Sie mal den 9. November in den letzten 100 Jahren und Sie werden staunen, was am 9. November alles passierte. Ich bin kein Zahlenfreak und auch kein Mythologie mit Zahlen, aber es ist interessant. Der 9. November ist ein wichtiges Datum in der Geschichte. Können Sie mal selber studieren. Auf dem Parlament der Weltreligionen sagt er, das 1993 in Chicago stattfand zum zweiten Mal, erklärten über 200 Vertreter und Vertreterinnen aus allen Weltreligionen zum ersten Mal in der Geschichte. Wichtig, wie lange gibt es Religionen auf dieser Erde? Sagen Sie mir mal irgendeine Zahl. Lange. Sind Sie einverstanden mit sehr lange? Okay. Sehr lange, tausende von Jahren gibt es Religionen. Und er sagt, vor allen Nationen, die anwesend sind, das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass alle Religionen einen Konsens gefunden haben über ihre ethischen Werte, Standards und Haltungen als Basis, Fundament für das Weltethos. Werden Sie langsam neugieriger, was das Weltethos ist? Also ich würde langsam platzen vor Neugier, wenn ich Sie wäre und dort sitzen würde. Hören Sie mal zu.
Genau auf den Tag, 100 Jahre nach dem ersten Parlament der Weltreligionen.
Können wir noch einen Ton haben?
Wie in Chicago jetzt 1993 im selben großen Saal kamen die Delegierten der Weltreligion zusammen. Sie verabschiedeten da zwar nicht, wie Swami Vivekananda es gewünscht hätte, eine Erklärung zu einer universalen Idealreligion für alle Menschen, aber sie verabschiedeten eine Erklärung zu einem Weltethos, das heißt für ein gemeinsames Menschheitsethos für Menschen aller Religionen und Philosophien. Swami Vivekananda hätte da sicher zugestimmt. Das heißt, die dogmatischen Differenzen, die es nun mal gibt zwischen den Religionen, die wurden nicht aufgehoben. Es geht heute nicht um die Einheit aller Religionen. Es geht um den Frieden zwischen den Religionen, der eine wesentliche Voraussetzung ist für den Frieden unter den Nationen. Aber gerade für diesen Frieden unter den Religionen ist es von grundsätzlicher Bedeutung, die ethischen Imperative, an die sich die Menschen halten sollen, die sind in all diesen Religionen im Wesentlichen die gleichen. Die finden sich, wie wir hörten, schon beim Gründer des Yoga und in der Bhagavad Gita. Die finden sich natürlich in der hebräischen Bibel, im Neuen Testament, im Koran und in allen großen philosophischen und religiösen Traditionen der Menschheit. Das Parlament der Weltreligionen hat versucht, diese großen Imperative in die heutige Zeit hinein zu übersetzen und sie für die heutigen Menschen ganz konkret verständlich zu machen.
Nur ein kleiner Einblick direkt aus seinem Mund. Und hier gab es jetzt einiges, was interessant wäre. Ich möchte auf einen Punkt nochmal zurückkommen, was er sagte. Er sagte und stellt die Behauptung auf, zunächst mal die These auf, dass er sagt, alle großen Imperative in allen Philosophien und Religionen sind die gleichen. Die wichtigsten ethischen Imperative, sagt er, sind in allen Religionen die gleichen. Nun, das ist zunächst mal eine These und ich möchte sie mitnehmen in das Studium hinein, ob das stimmt. Er hat einen Namen genannt, ist Ihnen der aufgefallen? Swami Vivekananda. Schon mal gehört den Namen? Okay, müsste ein Begriff sein, Swami Vivekananda, für manche Leute, für manche auch nicht. Wer war Swami Vivekananda? Er war in Chicago, als das erste Mal das Weltparlament der Religionen tagte, 1893, eine interessante Jahreszahl, ich komme noch mal dazu. 1893 war er der Hauptinitiator dieses Treffens und auch der Hauptsprecher dieses Treffens. Es gibt sogar noch akustische Aufnahmen davon. Ich habe das selber im Internet gehört. Also man kann noch mit Rauschen diesen Mann hören, wie er 1893 in Grammophonqualität hier diese Ansprachen hält, wer das prüfen möchte. Und er sagt Folgendes, bitte genau mitlesen. Er sagt, Zitat, ich bin stolz, einer Religion anzugehören, die der Welt beides gelehrt hat, Toleranz und allgemeine Akzeptanz. Wir glauben nicht nur an eine allgemeine Toleranz, sondern wir anerkennen alle Religionen als Wahrheit. Das ist die Basis für das Weltethos, wie wir sie heute kennen, durch Professor Küng formuliert. Und interessanterweise, bitte, folgen Sie mir, nicht auf religiöser Ebene nur durch Professor Küng als Theologe proklamiert, sondern von den Vereinten Nationen als Leitbild für den nationalen Frieden der Nationen in dieser Welt als Grundfundament, als ethisches Grundfundament gewählt. Mit anderen Worten, die Vereinten Nationen haben sich entschieden und sagen, dieses Konzept ist die Basis für den Weltfrieden, den politischen Weltfrieden unter den Nationen. Lassen wir das mal so stehen erst, ohne es zu bewerten. Mir geht es vielmehr um Informationen, über die Sie selber nachdenken sollten. Nun, gehen wir zurück ins Jahr 2012, beziehungsweise eigentlich 1998. Das war die 100-jährige Jubiläum für das zweite Parlament der Weltreligion. Dort in dieser Ansprache und was heute als Papier lesbar ist, globales Ethos angesichts globaler Bedrohung, sagt er, dieses elementare Weltethos muss von allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen werden. Das Wort muss meint was? Wie viel Freiheit steht im Muss? Keine. Von Glaubenden wie Nichtglaubenden, von den Angehörigen der verschiedenen Religionen wie Philosophien und Ideologien. Jetzt sagen Sie mir, was das bedeutet hier, diese Aufzählung. Alle. Es ist im Weltethos als Konzept für den Weltfrieden, als Programm der Vereinten Nationen völlig unerheblich, ob sie Christ sind, Hindu, Buddhist, Atheist, egal was sie sind und was sie glauben, sie seien, es spielt im Weltethos keine Rolle. Es geht hier um ethische Standards, die Verbindlichkeitscharakter haben sollen für alle Philosophien und alle Religionen, für alle gesellschaftlichen Weltanschauungen. Nun, wenn jetzt noch einer hier sitzt und heute Abend nach Hause geht und sagt, das betrifft mich nicht, also dann weiß ich nicht, wie ich es deutlicher formulieren soll. Schauen wir mal an, was die Grundkonzept ist, die diesem Ethos zugrunde liegt und was das dynamische Element ist, das dieses Ethos konstituieren soll. Hören Sie mal bitte zu. Ich habe einen Querschnitt gemacht aus den letzten 1,5 bis 2 Jahren Mediennachrichten, wie Sie sie jeden Tag sehen und habe sie zusammengeschnitten. Es ist in Englisch, aber Sie brauchen kein Englisch können, um das zu verstehen.
My goal with One Voice is to unite progressives and young people, communities of color, with one voice in saying no to war and saying yes to peace.
peace and security.
The lesson of history is that peace and security do not come easily.
Peace and stability people on all sides long for.
Two states for two peoples living side by side in peace and security is not a vague slogan, but a real necessity for the stability in the entire region.
Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. This is our vision, and this is our commitment.
Of a new deal, peace and security and friendship.
My hopes and dreams for Israel are to live in peace and security.
Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis. We will also pursue peace between Israel and Lebanon.
In peace and security.
Israel and Syria.
Peace and security.
And a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do.
In peace and security.
Peace and security and coexistence.
A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed.
The United Nations exists to fulfill its founding ideals of preserving peace and security, promoting global cooperation, and advancing human rights. These are the responsibilities of all nations.
We need to look at the real issues in the world in terms of global peace and security, understanding that we have to address terrorism in a very real way.
That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Israel and Palestine, in which peace and security take root and the rights of both Israelis and Palestinians are respected, when it is not simply peace but our very health and prosperity that we hold in common. The promotion of peace and security, and we will pursue positive engagement that builds bridges among faiths and new partnerships for opportunity. Our efforts to promote peace, however, cannot be limited to defeating violent extremists.
In one voice, as it moves forward, we'll work on issues of global peace and security, which means working on issues that affect our own national security, our economic security, and efforts for global peace and security.
We will pursue a lasting peace in Sudan and the implementation of the Comprehensive Peace Agreement so that we secure the peace that the Sudanese people deserve. I will also continue to seek a just and lasting peace between Israel, Palestine, and the Arab world. Now, one of those issues that I'll focus on today is fundamental to the security of our nations and to the peace of the world. That's the future of nuclear weapons in the 21st century. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Wirkt es? Ich könnte hier eine Stunde weitermachen mit Clips. Die Botschaft versteht jeder Mensch. Frieden und Sicherheit. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Die Welt braucht Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit. Das wird uns in die Ohren gepustet seit Jahren, ohne Pause. Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit. Und wissen Sie, warum das mich so beschäftigt? Weil vor 2000 Jahren ein Mann namens Paulus sagte, dass der Zeitpunkt kommen würde in der Zukunft, wo sie was sagen werden? Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Nun, Es ist völlig wurscht, in welchem Weltkonzept und welcher Weltanschauung ich bin. Wenn ich heute nicht verstehe, dass in den Medien exakt das proklamiert wird, was dieser Mann Paulus vor 2000 Jahren sah, dann brauche ich Elektrostöße, um das wahrzunehmen. Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit. Nun, Friede ist doch eigentlich etwas, was überhaupt nicht mit Gefahr zu tun hat. Sicherheit und Frieden sind Begriffe, die genau das Gegenteil eigentlich kommunizieren von Verderben. Aber Paulus sagte, wenn die Menschen sagen werden, Frieden und Sicherheit, er sagt nicht, wenn sie Frieden haben werden, er sagt, wenn sie Frieden sagen werden, dann wird das Verderben kommen. Nun, wie kann Frieden und Sicherheit Verderben mit sich bringen? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich glaube, dass Paulus vor 2000 Jahren, ohne den Namen zu nennen, denn diese Begriffe gab es damals noch nicht, dass er in dem Blick nach vorne das sah, was wir heute Vereinte Nationen nennen. Haben Sie gehört das Zitat, dass deswegen die Vereinten Nationen gegründet wurden, sagt Obama, um Frieden und Sicherheit in der Welt zu garantieren. Die Vereinten Nationen, sagt er vor dem indischen Parlament, die Vereinten Nationen bestehen, um ihre Gründungsziele zu realisieren. Achtung, die Gründungsziele, das ist der Grund, warum die Vereinten Nationen gegründet wurden. Wozu? Wozu? Um Frieden und Sicherheit zu erhalten. Nun, wenn Paulus als inspirierter Schreiber vor 2000 Jahren sagte, dass Frieden und Sicherheit ein Verderben mit sich bringen würde und die Vereinten Nationen gegründet wurden, um Frieden und Sicherheit weltweit zu erhalten, woher können wir vielleicht das Verderben erwarten? Ganz bestimmt nicht von schmelzenden Polkappen. Ohne dass ich das runterspielen will. Denn dass unsere Welt kaputt geht, das sieht jeder. Wodurch soll dieser Frieden kommen und diese Sicherheit? Durch globale Kooperation. Das heißt, durch universale, so wie Swami Vivekananda schon sagte vor über 100 Jahren, durch globale Kooperation unter den, jetzt bin ich gespannt, ob Sie mir mitgefolgt sind, die letzten Minuten. Unter den wen? Unter den Religionen. Und Professor Kühn sagt, es kann niemals Frieden und Sicherheit geben unter den Nationen in der Politik, wenn nicht vorher die Religionen Frieden untereinander haben. Das ist wichtig, diese These. Und zwar durch globale Kooperation und durch die Umsetzung der Menschenrechte. Merken Sie sich den Begriff Menschenrechte. Denn auch diese Begriffe, die wir hören, unterstehen einer konstanten Transformation. Ein Beispiel. Vor 20 Jahren nannte man die neue Weltordnung wie? Globalisierung. Heute heißt es neue Weltordnung. Der Begriff Menschenrechte, das werde ich Ihnen in zwei Abenden zeigen, bitte Kreuz machen, werden wir uns darüber unterhalten, wie sich diese Begriffe und der Inhalt dieser Begriffe wandeln in den letzten Jahren und was das bedeutet. Übrigens, so ein Begriff ist auch Frieden. Ich möchte Ihnen einen Text zeigen, von dem ich der Meinung bin, an dem Sie nicht vorbeikommen können. Heute als Mensch im Jahr 2012, egal wer Sie sind, was Sie glauben. Der Evangelist Johannes berichtet uns eine Aussage, die Jesus damals gemacht hat. Und er sagte, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und jetzt schauen Sie mal, was da steht. Nicht wie ihn die Welt gibt. Jetzt nehmen Sie die zwei Begriffe und machen daraus einen Begriff. Nicht wie ihn die Welt gibt. Weltfrieden. Scheinbar, liebe Freunde, ist der Weltfrieden nicht der gleiche Frieden wie den Frieden, den Jesus einem Menschen geben will. Sonst würde hier nicht in diesem Zitat das in Widerspruch zueinander stehen. Kommen wir mal zurück. Als Wissenschaftler, sagt er, setze ich mich seit Jahrzehnten allen Hindernissen zum Trotz für die Förderung des Weltfriedens. Hier haben wir den Begriff. Den Frieden, den die Welt gibt. Weltfrieden. Erinnern Sie sich daran, Paulus sagt in 1. Thessaloniker Kapitel 5, dass wenn die Menschen sagen, Frieden, welcher Frieden? Helfen Sie mir. Weltfrieden und Weltsicherheit, globale Sicherheit, dann wird ein Verderben kommen. Scheinbar stimmt an diesem Weltfrieden etwas nicht. Nur was? Schauen Sie mal, wodurch dieser Weltfrieden kommt. Vielleicht kommen wir der Sache dann näher. Hier heißt es, der Weltfrieden, wodurch? Durch Dialog der Kulturen und Religionen. Aha. Durch den Konsens. Durch den globalen Konsens aller Religionen können endlich alle Nationen nachziehen und sagen, wir haben es geschafft. Wir haben Frieden. Wir haben die Bedrohung im Griff. Frieden. Aber wodurch? Wodurch kommt der Weltfrieden? Durch Dialog, durch Kooperation, durch Verträge. Das ist, was wir gehört haben. Nun schauen wir mal an, warum dieser Friede anders ist als der Friede, von dem Jesus sprach. In Kolosser Kapitel 1, 19 bis 20 heißt es, derselbe Mann, der gewarnt hat vor 2000 Jahren und sagte, wenn die Menschen eines Tages das sagen werden, Frieden und Sicherheit, derselbe Mann, Paulus, sagte Folgendes in einem Brief an die damaligen Christen in Kolossea. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte. Wodurch? Durch Verträge und durch Dialog. Nein. Durch Blut. Und zwar durch das Blut von Jesus Christus. Haben Sie gewusst, dass Barack Obama vor knapp 2 Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat? Haben Sie gewusst, dass Barack Obama in seiner Ansprache zu seiner Verleihung 35 Minuten ein Plädoyer hielt, warum Amerika in der Zukunft mehr Kriege führen muss? Er sagte, damit der Weltfrieden gesichert bleibt. Das Konzept ist wie? Frieden durch Blut. Es ist die 1:1 Kopie von dem Frieden, von dem Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht den die Welt gibt. Aber es ist interessant, wie ähnlich diese zwei Konzepte sich sind. Ein Mann, der vor über 500 Jahren, ein Deutscher, der sich nicht, ich muss sagen, wenige Freunde gemacht hat. Und ich wüsste nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wenn Luther heute leben würde, ob er mehr Freunde hätte als damals. Er sagte nämlich folgenden Satz: Frieden, wenn möglich, aber Wahrheit um jeden Preis. Schauen wir an, was ist die Weltanschauung hinter dem Weltethos? Ich möchte mit Ihnen einen kleinen Exkurs machen. Sonst verstehen wir die Tragweite dieser Thematik nicht. Und Sie gehen vielleicht nach Hause und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Was ist die Grundphilosophie, die Weltanschauung hinter dem Weltethos? Ein Mann, der im Europäischen Parlament zuständig ist für die Koordination unter dem Dialog für den Friedensprozess unter den einzelnen Kulturen und Religionen, ein junger Mann, der in seinen jungen Jahren es sehr weit gebracht hat, Andreas Bummel, ein deutscher Politiker. Er hielt eine Ansprache in Darmstadt am 19.09.2001 und sagte folgenden Satz. Es ist ein Papier, das können Sie runterladen im Internet, das heißt Globale Ethik, Strukturwandel und Bewusstsein. Und als ich diesen Titel las, sagte ich, das Dokument muss ich lesen. Ethik, globale Ethik, Strukturwandel und Bewusstsein. Und hier höre ich das Echo der Stimme von Jean Gebser aus 1948. Der sagte vor über einem halben Jahrhundert, die Krisen unserer Zeit bereiten einen globalen Umwandlungsprozess vor und eine globale Transformation unseres Bewusstseins. Und er sagt, es ist jetzt an der Zeit, den Nationalstaat als das anzuerkennen, was er ist. Ein notwendiges Übergangsstadium auf dem Weg zu einer föderalen Weltrepublik. Das ist das Thema der Weltordnung. Haben wir schon behandelt vor 2 Jahren. Er sagt, die Freimaurerei hat dazu beigetragen, universale Werte auf nationalstaatlicher Ebene zu verwirklichen. Aber das ist erst der Anfang dieses Dokuments. Dann sagt er Folgendes. Die Aufgabe der Zukunft ist es, diese Werte global umzusetzen. Ich habe heute versucht zu zeigen, dass dieses Vorhaben von menschheitsgeschichtlicher Bedeutung ist. Ich meine, das sind alles sehr geschwollene und schwulstige Aussagen. Menschheitsgeschichtliche Bedeutung, Weltfrieden, globale Strukturveränderung. Das hört sich an nach etwas Großem. Nach etwas, wo die Menschen schon lange drauf warten, seit Tausenden von Jahren. Nach Frieden auf Erden. Hören Sie mal ein interessantes Buch, das ich fand, Die neue Utopie der Freimaurerei. Und ich sage Ihnen, es gibt so viel Quatsch und Unfug in diesem ganzen Bereich, das man finden kann. Aber dieses Buch hat mich interessiert aus einem Grund, und das sollten Sie sich genau anhören. Es gibt so viel Zeug, das man lesen kann, dass man am besten die Sachen gleich zuschlägt. Aber es gibt ein Buch, das beschäftigt sich mit der Ethik der Freimaurerei. Und dieses Buch wurde geschrieben von Professor Giuliano de Bernardo, ein Italiener. Und er sagt, wir finden eine Übereinstimmung zwischen freimaurerischer Ethik und dem Weltparlament der Religionen entwickelten Grundsätzen. Achtung, er sagt, das Weltparlament der Religionen, ihre Grundphilosophie, das 1893 das erste Mal in Chicago tagte und 1998 der Grundstein wurde für das Projekt, quasi für das globale Projekt Weltethos, sagt er, haben die gleiche ethische Grundvoraussetzung, die gleichen Grundsätze in ihrer Ethik. Und dann sagt er Folgendes. Hier sieht, nochmal zurück zu Bummel. Er sagt, schließlich wirken in der Freimaurerei Menschen aller Religionen. Es waren außerdem vor allem Freimaurer, die sich im Rahmen der amerikanischen Unabhängigkeit und der französischen Revolution für die Verwirklichung allgemeiner Menschenrechte eingesetzt haben. Und jetzt hier Professor Di Bernardo hier in seiner Kutte, er sagt Folgendes. Er ist ein hochintelligenter Mann, möchte ich nur mal nebenbei sagen. Durch die Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts haben die Logen durch ihre praktische universelle Ethik in erheblichem Maße auch ein neues Bewusstsein verbreitet. Ein neues Bewusstsein. Dieser Begriff ist kaum noch wegzudenken aus den öffentlichen Medien. Ein neues Bewusstsein. Das sagt aber noch nicht nur aus, welches Bewusstsein. Jetzt schauen Sie mal. Jetzt werden Sie auch verstehen, warum das Projekt Weltethos, warum Hans Küng im Jahr 2007 den Kulturpreis der deutschen Freimaurerei erhalten hat. Weil es hier faktisch in der Grundweltanschauung, in der philosophischen Weltanschauung, aber auch gar keinen Unterschied gibt. Das ist nur mal, ohne zu bewerten, festzuhalten. Machen Sie sich vielleicht einen Merkclip in Ihren Gedanken. Auf der Seite von dem Projekt Weltethos kann man runterladen und anschauen, da steht, Zitat, der Initiator der Stiftung Weltethos erhielt die Auszeichnung für seinen unermüdlichen Einsatz um ein besseres Verständnis zwischen den großen Religionen der Welt. Mit seiner Stiftung Weltethos teile Küng das freimaurerische Bestreben, jeglichen Feindbildern entgegenzuwirken und für Offenheit und Toleranz einzutreten, um so gemeinsam den Weg für Frieden und Achtung der Menschenrechte zu finden. Frieden und Sicherheit. Und dann auf der deutschen Freimaurerseite, ich habe mal getestet, ich wollte nur wissen, ob die das Projekt Weltethos auch thematisieren. Tatsächlich, mit einer Religion, die auf ihrem eigenen absoluten Wahrheitskriterium beharrt, ist ein echter Dialog von vornherein aussichtslos. Eine Religion, die behauptet, es gibt absolute Werte, ist ein Dialog für den zukünftigen Weltfrieden nicht möglich. Können Sie mir bis hierhin folgen? Sehr gut. Die Führer aller Religionen müssen sich zu ihrer Mitverantwortung für den Weltfrieden, Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit, Versöhnung und Vergebung bekennen. Nun, und hier sind Schlüsselbegriffe, die so in unserer Erinnerung festhaften, dass alles andere ausgeblendet wird. Wenn wir die Worte Versöhnung, Vergebung hören, Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit, dann sage ich Ihnen, das ist ein ganz normaler Mechanismus der Psychologie. Wenn Sie diese Worte hören, blenden Sie alles andere aus. Sagen Sie mir einen Menschen auf dieser Welt, der normal ist, der nicht Gewaltlosigkeit mehr möchte, der nicht gerne Versöhnung möchte, egal auf welcher Ebene. Ob auf großer Ebene oder mit seiner Frau, Mann oder mit seinen Kindern. Ein normaler, gesunder Mensch möchte Gewaltlosigkeit, er möchte Versöhnung, er möchte Vergebung. Das ist eine Grundsehnsucht, die der Mensch hat. Aber unter diesen Worten blendet man sehr schnell alles andere aus, was hier gesagt wird. Nämlich der erste Satz. Eine Religion, die behauptet, dass es ein absolutes Wahrheitskriterium gibt. Diese Religion ist nicht Weltethos, Weltfrieden tauglich. Sie ist eine Bedrohung für den Weltfrieden. Können Sie mir folgen oder sehen Sie, dass ich hier erfinde? Steht das hier? Gut. Und so sagt Jens Oberheide, der Großmeister der deutschen Freimaurerei, Sie sprechen uns aus unserer freimaurerischen Seele. Und ich setze noch einen drauf, ich gehe gleich weiter. Er bekam nicht nur den Kulturpreis der Freimaurer, sondern er bekam auch 2007 den Deutschen Druidenorden. Jetzt frage ich mich, wie kann ein Konzept, eine Weltanschauung honoriert und ausgezeichnet werden von Geheimlogen und von Druiden? Was sind denn Druiden? Schon mal gehört, außer bei Asterix und Obelix, was ein Druide ist? Es sind moderne Schamanen, es sind nordische Schamanen. Hier geht es um Zauberei. Und hier werden Auszeichnungen verhängt an ein philosophisches Konzept, das scheinbar so vorbereitet ist und so gut und so global vorbereitet ist, dass die Weltbevölkerung dabei ist, diese Pille zu schlucken. Oder soll ich lieber sagen, dieses Paket auf den Rücken zu ziehen. Diesen Rettungsschirm. Schauen wir uns die Transformation etwas näher an, über die ständig geredet wird. Worum geht es denn darum? Ich meine, Transformation ist ein schönes Wort, aber was meint es? Einer der einflussreichsten Männer überhaupt auf diesem Planeten, der weder Politiker ist, noch ein religiöser Führer ist, braucht er auch nicht zu sein, denn er beeinflusst beides, sagte vor vielen Jahren, und ich zitierte diese Aussage schon einmal in meiner vorigen Serie Weltordnung, sagte, wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Wer das nachlesen möchte, den ganzen Zusammenhang, kaufe sein Buch. Ihr habt den Titel gerade nicht im Kopf, tut mir leid. Kann ich nachliefern. Hören wir die gleiche Sprache, sehen Sie das? Globale Transformation, hören Sie die Sprache auch in der modernen Politik. Die Gefahren verändern unser aller Bewusstsein. Gefahren, Bedrohung und Bewusstseinsveränderung. Egal aus welchen Kreisen das kommt, immer das Gleiche. Und jetzt halten Sie sich fest. Der Weltkirchenrat, oder ein anderer Begriff dafür ist die Ökumene, sagte auf der 9. Vollversammlung in Porto Alegre 2006 folgenden Satz. Und das können Sie runter, ich habe das auf dem Flyer gesehen. Ich habe mir den Flyer angeschaut und habe das rübergeholt, das Zitat, in diesem Programm, in dem Veranstaltungsprogrammheft. Stand folgendes. Gott, in deiner Gnade, transformiere die Welt. Dies Gebet war auch das Motto der Vollversammlung. Verwandle uns so dass wir in Selbsthingabe deine Partner in der Transformation sein können, bis zur vollen sichtbaren Einheit. Gott, transformiere diese Welt. Schauen wir mal zurück zum Projekt Weltethos. In dem Buch Projekt Weltethos, Seite 132. Jeder Dialogpartner im Weltethos, der den Weltfrieden garantiert, muss und soll seiner eigenen Tradition verpflichtet sein. Es heißt nicht, dass jeder aufgeben soll, was er denkt und glaubt. Das ist ja das Geniale. Swami Vivekananda sagte, unsere Religion hat der ganzen Welt Toleranz gelehrt. Hinduismus. Alle Religionen haben gestritten. Wer hat recht? Der Hinduismus ging einen Schritt weiter. Die haben gesagt, ihr habt alle recht. Wir sind alle Wahrheit. Bums, gibt es keinen Grund mehr zu streiten. Warum sollen wir noch streiten unter den Religionen, wenn alle Wahrheit sind? Ganz intelligent. Gleichzeitig kommt es aber freilich darauf an, sagt er, dass dieser individuelle Standpunkt im Prozess des Dialogs auch für eine Transformation offen ist. Nochmal. Das Weltethos proklamiert und wirbt dafür, dass jede Religion und jede Philosophie, inklusive den Atheismus, die sagen, Gott, egal in welcher Form, interessiert mich gar nicht. Jede Anschauung, jede Philosophie soll ihren Überzeugungen treu bleiben. Aber sie müssen offen sein für einen transformatorischen Prozess, und zwar in ihrem Bewusstsein. Und zwar durch Dialog. Was immer das heißen mag. Normal heißt es ja vom griechischen Dialog, von Logos, das Wort, und Dia durch. Das heißt, durch Worte sich verständigen und eine Einigkeit finden. Wir werden später irgendwann nochmal auf das Wort Dialog kommen, was wirklich da eigentlich das meint. Er sagt dann, es gilt also die Wahrheit des eigenen Glaubens festzuhalten, zugleich aber den Wahrheiten anderer Religionen akzeptieren zu können. Das ist der transformatorische Prozess, der alle Religionen, dem alle Religionen sich ausliefern müssen, damit es was gibt. Kurzer Test, ob sie noch wach sind. Damit es was geben kann? Weltfrieden. Bingo. Die offensichtliche Unfähigkeit des Menschen, den heutigen Herausforderungen nachhaltig zu begegnen, begründet, sagt er, unsere Überlegung zu einer globalen Ethik. Nun, ich mache das wasserdicht, ich könnte auch weniger Zitate nehmen, aber ich möchte es so wasserdicht machen, dass Sie, wenn Sie hier das studieren, dass Sie sagen, okay, so ist es wirklich. Das ist keine Fantasie von Taubert. Er sagt, wieder in dem Statement zur Vollversammlung, was ich schon zweimal zitierte, eine solche Ethik wäre Ausdruck eines, was? Geänderten Bewusstseins. Jetzt haben wir es. Wir haben die ganze Zeit von Bewusstseinsveränderungen geredet. Sean Gebser vor über 50 Jahren, die Politiker, die religiösen Führer, alle reden sie von Bewusstseinsverwandlung. Er kommt jetzt zum Punkt vor den Vereinten Nationen und sagt, was das Erreichen dieses Weltkonsens in der Ethik bedeuten würde. Er sagt, diese Ethik wäre der Ausdruck. Das heißt, wenn diese Einigung im ethischen Standards Realität ist, ist es ein Indikator für Bewusstseinstransformation. Ist es bisher noch logisch? Okay. Ich weiß, es ist kein einfaches Thema, aber es ist wichtig, dass wir hier die Grundlage legen, sonst können wir die nächsten Dinge überhaupt nicht verstehen. Warum das für Sie lebenswichtig ist, dieses Thema. Professor Dr. Erwin Laszlo, er ist der Begründer des Club of Budapest, das ist die Schwesterorganisation von The Club of Rome, sagt in seinem Manifest über globale Verantwortung 1996, er ist Professor an einer Universität, die die Vereinten Nationen gegründet hat, am Ende des 20. Jahrhunderts sind wir an einem historischen Scheideweg angekommen. Haben Sie im Ohr bitte Sean Gebser, der Bewusstseinspsychologe, an einem Scheideweg angekommen. In sozialer, spiritueller wie kultureller Hinsicht stehen wir unmittelbar an der Schwelle zu einer neuen Stufe unserer Entwicklung. globale Transformation. Alle reden sie davon. Rockefeller, Obama, der Papst, alle reden davon. Nur wir haben das noch nicht gehört, weil es noch nicht in den Boulevardpresse steht. Und dann sagt er Folgendes. Globales Bewusstsein umfasst das Wissen und das Gefühl für die lebenswichtige Interdependenz und die grundsätzliche Einheit der Menschheit. Interdependenz, Dependenz heißt das Gefühl und das Bewusstsein, ich kann ohne den anderen nicht leben. Sprich, das jetzt umgesetzt auf Nationen, auf Religionen, auf Philosophien, bedeutet es, der transformatorische Prozess ist dann an seinem Ziel, wenn jede Religion weiß, sie kann nicht bestehen ohne die andere Religion. Worum es also geht, sagt er, ist nichts anderes als die Ausbildung einer Einheit, welche die gesamte Welt umfasst. Also jetzt müssen wir spätestens mir glauben, dass es hier um was Großes geht. Hören wir mal ein entscheidender historischer Moment im Jahr 2005, als sich zwei wichtige Männer trafen, nämlich Professor Küng und Papst Benedikt, der 16. Ich sage deswegen zwei interessante und wichtige Männer, weil diese beiden Männer Schlüsselpersonen waren im Zweiten Vatikanischen Konzil. Sie waren die entscheidenden Konziltheologen vor knapp über 40 Jahren, wo Weichenstellungen stattfanden in Bezug auf Prozesse, die sie kennen sollten. Und da heißt es hier im CutNet, 24. September trafen Papst Benedikt mit dem Tübinger Professor Hans Küng zusammen. Es ist interessant, ich habe das verfolgt aus dem Grund, weil ich mich gefragt habe, nun, sein Vorgänger hat ihm die Lehrerlaubnis entzogen, weil hier Clinch war. Meines Erachtens war das für die Presse, dieser Clinch. Damals, 78. Für das Theater, für die Masse. So wie die Wahlen der amerikanischen Präsidenten für die Masse ist. Wo Demokraten und Republikaner in den Medien tun, als ob sie gegeneinander sind. Wenn die Wahlveranstaltungen vorbei sind, gehen sie ins nächste Restaurant und setzen sich an den Tisch und planen die nächste Wahlveranstaltung. Das ist die Realität. Aber die Masse muss denken, dass es hier eine Rivalität gibt, damit sie sich entscheiden können. Man ist ja lang genug trainiert worden am Fernsehen durch Boxen, Fußball und andere Sportereignisse, wo man sich entscheiden muss, wer gewinnt. Das liegt in unserem Fleisch drin, dieses Denken, sich auf eine Seite zu stellen. Und dann heißt es, das Gespräch konzentrierte sich deshalb auf zwei Bereiche, die besonders in jüngerer Zeit im Vordergrund der Arbeit von Hans Küng stehen. Die Frage des Weltethos und der Dialog der Vernunft, der Naturwissenschaften mit der Vernunft des christlichen Glaubens. Also das Weltethos wird jetzt plötzlich ein Thema zwischen der katholischen Kirche und dem Weltethos. Die scheinen hier zu suchen, wo sie Gemeinschaften haben, Gemeinsamkeiten haben. Und dann heißt es hier, der Papst würdigte positiv das Bemühen von Professor Küng im Dialog der Religionen, wie in der Begegnung mit säkularen Vernunft zu einer erneuerten Anerkennung der wesentlichen moralischen Werte. Und dann heißt es im nächsten Satz, ich springe, er stellte sich heraus nach dieser Begegnung, dass der Einsatz für ein erneuertes Bewusstsein der das menschliche Leben tragenden Werte auch ein wesentliches Anliegen seines Pontifikats ist. Mit anderen Worten, das ist alles ein bisschen journalistisch geschwollen. Das heißt auf Deutsch, der Papst möchte auch ein globales, verändertes Bewusstsein. Nun, für mich ist eine Sache interessant, ich muss das kurz sagen. Können wir noch mal ein paar Folien zurückgehen im Kopf? Der Begründer des Weltethos bekommt von der Freimaurerei und von Druidenorden Auszeichnungen und sie sagen, das ist exakt unser Programm. Und der Papst sagt, das ist das, was ich auch möchte. Nur mal ein paar Fäden zusammenzuführen. schon bei seiner Antrittsrede, ich zeige die jetzt nicht ganz, ich habe sie hier unten, die entscheidenden Sätze habe ich hier unten drauf. Da sagt er, Männer und Frauen von heute, die Menschheit so alt und doch so schwächlich im Geist und im Wollen. Gut, das ist Italienisch, das können wir runterfahren. Verstehen wir sowieso nicht. Jetzt sagt er hier diesen entscheidenden Satz, hören Sie zu. Die lebensspendende Kraft seines Lichtes, er spricht hier von Jesus, ist ein Anreiz, um eine neue Weltordnung zu bauen, die auf gerechten, ethischen und ökonomischen Beziehungen aufbaut. Jetzt Achtung, mag diese Liebe jedes Volk auf Erden leiten und ihr gemeinsames Bewusstsein formen. Er spricht von einer Ethik, die das gemeinsame Bewusstsein der Menschheit formen soll. Und das ist interessant, diese Formulierung. Also schon beim Antritt seines Pontifikats hat der Papst sehr deutlich klar gemacht, worum es geht. Es geht wie in den ganzen ethischen Bestrebungen darum, Einheit zu finden, nämlich Weltfrieden. Und da müssen wir uns das genauer anschauen. Was ist dieses globale Bewusstsein? Ich habe so eine Angewohnheit, dass wenn ich was nicht verstehe, dann gehe ich ins Detail. Ich möchte wissen, was heißt das? Und wenn ständig von globalem Bewusstsein die Rede ist, dann möchte ich wissen, was ist dieses globale Bewusstsein? Und da möchte ich Sie einladen, mit mir mitzukommen, ein weiterer Bewusstseinspsychologe, nicht Jean Gebser, einer, der noch bekannter ist. Er hat das Dritte Reich analysiert in seiner ethischen Vorstellung. Der Mann, der wie Jean Gebser sich mit dem Bewusstsein der Menschen beschäftigte und mit Bewusstseinsprozessen auseinandersetzte, ist Gustave Le Bon. Ich muss zugeben, ich habe Ihnen gerade ein Zitat unterschlagen. Das habe ich Ihnen vorher nicht gezeigt. Schauen Sie mal, was er in seinem Buch noch sagt. Er sagt, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass uns bis zu jenem Ereignis, sagt er 48, nämlich dieses katalytische Ereignis in der Weltgeschichte, nur noch einige Jahrzehnte bleiben. So interessant, wie dieser Mann genau ins Schwarze getroffen hat. Nach einigen Jahrzehnten sprechen alle nur noch von dem globalen, veränderten Bewusstsein. Wie sagen die Berliner, ich höre dir tapsen? Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Oh, gerade eben war noch ein Bild da. Was ist dieses globale Bewusstsein? Er schrieb das Buch »Die Psychologie der Massen« und er analysierte das Bewusstsein eines Kollektivs, einer Masse. Und er sagt, eine Masse wird von 4 Grundgesetzen gesteuert. Nummer 1. Schwinden der bewussten Persönlichkeit durch geistige Einheit. Das bedeutet, durch dieses Einheitsbestreben und dieses Reden über Einheit und dieses Ausrichten auf Einheit schwindet parallel dazu mein persönliches Bewusstsein, meine Identität schwindet. Warum? Weil ich ja, sagt Professor Laszlo, die Interdependenz, die Abhängigkeit vom anderen ständig vor Augen habe. Für meine Identität brauche ich die Masse, um mich zurechtzufinden. Dann sagt der zweites Gesetz dieser Masse ist, die Vorherrschaft des Unbewussten, Bewusstseinstransformation. Könnte es sein, ist nur eine Frage, keine These, könnte es sein, dass diese Bewusstseinstransformation, von der momentan alle reden, bedeutet die Transformation von Punkt A nach Punkt B, nämlich nach Gustave Le Bon von Punkt A, von meinem wachen Bewusstsein hin zu meinem Unterbewusstsein. Das heißt, die Dinge laufen durch, ohne dass ich sie bewerte. Dann sagt er als drittes Gesetz der Psychologie des Bewusstseins einer Masse ist die Beherrschung der Gedanken und Gefühle durch Suggestion und Ansteckung. Das heißt, wenn es plötzlich alle machen, wie fühlt man sich dann, wenn man alleine plötzlich was anderes macht. Wie fühlt man sich da? Sagen Sie es mir. Bescheuert. Und da geht es gar nicht darum, ist das richtig, was die oder was ich mache. Da geht es gar nicht darum. Psychologisch geht es zunächst mal um das Gefühl, das ist bescheuert. Ich bin der Einzige, der es nicht macht. Hier geht es um Gefühle. Hier geht es um unbewusste Prozesse in uns, denen wir alle ausgesetzt sind. Sie und ich handeln nach den gleichen psychologischen Mustern. Weil wir nämlich Menschen sind. Weil wir denselben Ursprung haben. Auf Sie und auf mich ist dieselbe Handschrift gezeichnet. In Ihr genetisches Genom, in Ihren genetischen Bausteinen ist eine Handschrift. Und die ist die gleiche bei Ihnen wie bei mir. Und dann sagt er, das vierte Gesetz ist der religiöse Charakter. Das heißt, eine Masse braucht keine Religion zu sein. Sie wird eine Religion, weil sie einen religiösen Charakter bekommt. Insofern ist es gar nicht falsch, wenn Professor Küng sagt, bei dem Weltethos geht es nicht um eine neue Weltreligion. Da hat er recht. Grundsätzlich ist das so. Das Ziel ist nicht eine neue Weltreligion. Aber die besten Psychologen sagen uns, dass eine Masse in ihrer Grundfunktion, in ihrer psychologischen Ausrichtung eben den Charakter einer Religion hat. Nämlich, und er macht das ganz konkret, nämlich, er spricht hier von der geistigen Einheit. Er sagt, die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Individualität geht verloren in einer Masse. Uniformität herrscht vor, alle Gruppenmitglieder gehen konform mit der Massenmeinung. Das zweite Gesetz, das ich schon gezeigt habe, deutlicher gemacht. Die Leichtgläubigkeit durch Unbewusstsein. Er sagt, dadurch, dass die Masse mehr im Unbewussten lebt als in der Analyse, steht sie in der Gefahr der Leichtgläubigkeit. Er sagt, Zitat, so muss die Masse, die stets an der Grenze des Unbewussten umherirrt, alles kritischen Geistes bar, bloß ein altes Wort in Deutsch, von einer übermäßigen Leichtgläubigkeit sein. Sagen Sie, entspricht es der Realität, was wir beobachten können bei Massen? Ja oder nein? Ja. Je mehr die Menschen von einem massenpsychologischen Element geführt werden, desto leichtgläubiger werden sie. Und das ist der Grund, warum es solche Männer wie Hitler gab. Heute sagen alle, wie konnte das nur geschehen? Heute, wenn man die historischen Berichte im Fernsehen sieht, da gibt es so eine ZDF-Sendung oder weiß nicht, die jede Woche irgendwelche oder jeden Tag, ich weiß nicht, irgendwelche Rückblicke zeigt. Da sieht man historische Aufnahmen und man sitzt vor dem Fernseher und sagt, wie konnte das nur passieren? Millionen von Menschen, diesem Mann nachgefolgt sind. Ja, wie konnte das passieren? Ganz einfach. Durch psychologische Mechanismen, die nicht an ihr Hirn ausgerichtet sind, sondern an die Masse ausgerichtet sind. Und wenn sie Teil dieser Masse sind, haben sie nur eine Möglichkeit. Entweder das zu tun, was die Masse sagt und will, oder sie stehen alleine da und fühlen sich wie ziemlich bescheuert. Ziemlich alleine. Und das bedarf einen gewaltigen Charakter und Rückgrat, in einer Masse alleine zu stehen. Drittes Prinzip, geistige Lenkbarkeit. Er sagt, sorgfältige Beobachtungen scheinen zu beweisen, dass ein Einzelner, der lange Zeit im Schoße einer wirkenden Masse eingebettet war, sich in einem besonderen Zustand befindet, der sich sehr der Verzauberung nähert, die den Hypnotisierten unter dem Einfluss des Hypnotisierers übereinkommt. Wow! Gustave Le Bon war bekennender Atheist. Aber ich wage zu behaupten, nach seinem Buch, nachdem ich das gelesen habe und mehrmals gelesen habe, ich wage zu behaupten, dass nur wenige Christen in der Lage waren, das zu analysieren und zu formulieren, was dieser Mann verstanden hat. Und dann das vierte Prinzip, der religiöse Charakter, da sagt er, nicht nur dann ist man religiös, wenn man eine Gottheit anbetet, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte seines Geistes und seinen Willen dem Dienst einer Macht oder eines Wesens weiht, das zum Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird. So, zurück zum kategorischen Imperativ von Kant, der ja so unreligiös war. Er war ja Philosoph. Er hat mit Gott nicht wirklich was am Hut gehabt, obwohl er über Gott geschrieben hat. Er war ja neutral als Philosoph. Nein, Immanuel Kant war tief spirituell und religiös. Der kategorische Imperativ sagt, lebe und handle so, dass die Maxime deines Willens, woran sich ausrichtet, dass es jederzeit ein Gesetz werden kann für die Allgemeinheit. Das zum Ziel und Führer wird meiner Gedanken, die Kräfte seines Geistes und seinen Willen ausliefert. Und ich möchte Ihnen wirklich ans Herz legen, die Frage, und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, keinem hier, der hier ist, aber ich möchte es trotzdem fragen, wer steuert Ihren Willen? Wer? Nein, ich brauche keine Antwort. Sie beantworten sich die Frage selber. Gehen Sie mal in sich in einer ruhigen Minute und fragen Sie sich, wer steuert eigentlich mein Leben, mein Verhalten, mein Kaufverhalten, meine Modegeschmack? Wer steuert meine Nahrungsauswahl? Wer steuert eigentlich das, was ich im Fernsehen schaue oder das ich überhaupt schaue? Wer steuert denn überhaupt mein politisches Denken, falls ich welches habe? Wer ist eigentlich verantwortlich für meine religiösen Überzeugungen? Und Sie werden sich wundern, wie viele Menschen alle im Chor rufen können, eigentlich, weil es die anderen auch tun. Weil es die Kultur sagt, weil es die Tradition sagt, weil es die Familie sagt, weil es der Verein sagt, weil es der Arbeitgeber sagt, weil es sonst jemand sagt, meine Verliebte, mein Verlobter, meine Frau, sonst jemand. Aber wer steuert sie in ihrem Willen? Diese Frage ist völlig egal, unabhängig davon, wer sie sind, was sie glauben. Diese Frage ist wichtig. Wer steuert meinen Willen? Und wenn Sie sagen, ich, dann muss ich sagen, dann haben Sie keine Ahnung. Keiner von uns, der hier sitzt, inklusive mir, steuert seinen Willen selbst. Ich will Ihnen das beweisen, aber eins nach dem anderen. Wir alle, Sie und ich, werden seit unserer Kindheit geprägt durch Wertvorstellungen, ja oder nein? Ja. Sie denken immer, das ist Ihre Meinung. Vor allem junge Menschen glauben, so wie sie aussehen, das ist exakt das, wie sie meinen, dass es so ist, wie sie das wollen. Falsch. Vor 30 Jahren sahen die Jugendlichen aus und hatten so lange Haare und Dauerwelle. Und hatten solche breiten Hosen und so hohe Absätze. Und heute sehen wir ganz anders aus. Warum sehen wir so aus heute? Weil es so ist, wie ich mir gefalle? Natürlich, irgendwo schon. Nein, weil ich in einem Umfeld die Werte ein Stück weit abhängig mache. Ich vergleiche mich mit meinem Umfeld und sage, passe ich hier noch rein? Liebe Freunde, wir alle werden mehr geprägt von unserem Umfeld, als wir es manchmal wollen. Unser Wille wird gesteuert in irgendeiner Weise. Und wenn er schon gesteuert wird, liebe Freunde, dann möchte ich mir wenigstens aussuchen, von wem. Nicht im Unbewussten. Er sagt, nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, dem Irrtum zu vergöttern. Wenn er sie zu verführen vermag, wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, leicht stets ihr Opfer. Da steckt viel Weisheit drin in diesem Satz. Und der Mann war nicht religiös. Wobei ich gar nicht glaube, dass es jemanden gibt, der gar nicht religiös ist. Schauen Sie mal, was die Bibel sagt. Vor 3500 Jahren, da gab es noch keinen Begriff wie Weltethos. Da war die Bibel schon schlauer. Da gab es noch keinen Gustave Le Bon. Da sagte die Bibel, du sollst der Masse nicht folgen zum Bösen, indem du dich nach der Mehrheit richtest. Und so, und das ist jetzt ein Schlüsselbegriff, und so was beugst? Das Recht. Wir werden sehen, im Weltethos geht es um Rechte, um Normen. Die Frage ist, welchen Gehalt haben Sie an Wahrheit? Wie viel Wahrheitsgehalt haben diese Normen? Im Neuen Testament steht, geht hinein durch die enge Pforte. Nur mal einige Texte, die was mit der Masse zu tun haben. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der wohin führt? Ins Verderben. Kurz zurück, 1. Thessalonicher 5, Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit. Wenn Sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird was über Sie kommen? Verderben über Sie kommen. So, Jesus sagte, geht hinein durch die schmale Tür. Der enge Weg, der unbequeme Weg. Jetzt ganz ehrlich, wie läuft man bequemer, wenn Sie spazieren gehen? Auf einer breiten Straße oder auf so einen Schleichpfad durch den Wald irgendwo, wo man sich ducken muss oder krabbeln muss? Ist eine rhetorische Frage, logisch. Wenn Sie einen Weg vor sich haben, Sie gehen aus dem Haus und Sie gehen zum Auto, und da gibt es die Abkürzung, da gibt es einen Weg, der ist schmal und unbequem, und der andere Weg ist schön breit. Sie haben eine Tasche in der Hand, Sie sind beladen. Welchen Weg nehmen Sie? Logisch, den breiten Weg. Warum? Gibt es mehrere Gründe für. Fakt ist, dass dieser Text uns etwas sagt. Der breite Weg führt zum Verderben. Und wie viele gehen da drauf? Schauen Sie mal. Kann man das noch lesen da hinten? Viele sind es, die ihn gehen. Die Mehrheit geht ihm. Wenn Sie sagen Frieden und Sicherheit, kommt das plötzliche Verderben. Bewusstseinstransformation. Die Masse fängt an, zum steuernden Prinzip zu werden, liebe Freunde. Aber das hat uns Christen, betrifft es uns nicht. Liebe Freunde, wissen Sie, was mich schockiert? Wenn jemand, der glaubt, dass es keine absoluten Werte gibt, sich diesem Bewusstseinsprozess ausliefert, dann wundert mich das überhaupt nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das kann ich sehr gut verstehen. Wenn aber jemand, der glaubt, dass es ein absolutes Wertesystem gibt, anfängt, sich diesem Prozess auszuliefern, dann stimmt was nicht mehr. Das meistverkaufte Buch, der Top-Bestseller in allen Bücherlisten vor einem Jahr. Kein Buch hat nach Neuerscheinung, noch nicht mal das von einem besagten Rick Warren, hat mehr Bücher verkauft in der ersten Anfangsphase der Publikation. Und dieses Buch heißt von Brian McLaren, Everything Must Change, alles muss sich verändern. Der Untertitel lautet Jesus, Global Crisis and a Revolution of Hope. Hört sich schön an. Aber dieses alles muss sich verändern, als ich das las, da habe ich doch ein bisschen tiefer drüber nachdenken müssen. Denn das ist das Echo dessen, was ich seit 2 Jahren studiere. Pausenlos. Ich habe an diesen Themen fast 2 Jahre pausenlos studiert. Und alles, was ich in meinem Hinterkopf höre, ist, es muss sich alles verändern. Alles muss sich verändern. Globale Transformation, Bewusstseinsveränderung. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Entwicklungsstufe. Alle reden das Gleiche. Und das hat mich interessiert, was in dem Buch steht. Denn er ist kein Freimaurer. Er ist kein Druide. Er ist kein Europapolitiker. Er ist ein bekannter Pastor der evangelikalen Kirche. Und er schreibt auf Seite 78 Folgendes. Wir sind gefordert am kontinuierlichen Wirken Jesu in der persönlichen und globalen Veränderung und Befreiung vom Bösen und von Ungerechtigkeit teilzunehmen. Globale Veränderung. Nun, jeder möchte eigentlich, wenn er normal ist, sich vom Bösen und von Ungerechtigkeit befreien. Ich bin da auch dafür. Ich bin gegen das Böse. Und die Bibel sagt, meide das Böse in jeder Gestalt, in jeder Form. Ich bin auch gegen Ungerechtigkeit, obwohl ich schon oft ungerecht war. Die Menschheit muss die Erde retten. Aha. Die Menschheit muss die Erde retten. Ist das was Neues? Nein. Hören wir überall. Von den Leuten, die die Erde am Nordpol retten wollen, oder von den Banken, die die Welt retten wollen, also die Finanzwelt gerettet werden soll weltweit, oder die Politik, die Nationen gerettet werden sollen, die Religion sollen gerettet, alles soll gerettet werden. Das ist nichts Neues. Die Menschheit muss die Erde retten. Alle Begehren von Millionen unterschiedlicher Menschen können sich in einem geeinten Willen gebündelt werden. Wen hören Sie hier? Wen hören Sie hier? Immanuel Kant, der kategorische Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens sich vereinen kann mit einem allgemeingültigen Gesetz, das alle akzeptieren können. Die komplette Vereinigung in einem gemeinsamen Willen, der Massenwille, die Massenbewusstsein. Millionen unterschiedlicher Menschen können in einem geeinten Willen gebündelt werden. Meine Frage wäre jetzt die an diesen Mann, den ich nicht persönlich kenne. Wessen Willen? Das ist die entscheidende Frage, die Sie beschäftigen muss bei diesem Zitat. Wessen Willen? Nochmals, wer, an wem, an welchen Werten richtet sich Ihr und mein Wille aus? Ich weiß, an wessen Werten mein Wille sich ausrichtet. Sie müssen sich die Antwort für sich finden. Schauen wir mal, was ich alles verändern muss. Ich kann das ganze Buch nicht darstellen. Ich muss sowieso bei dieser komplexen Thematik immer schauen, dass ich, und dann noch mit technischen Katastrophen, dass ich hier im Zeitmaß bleibe. Hören Sie mal, hier kommt dieses Wort wieder, Transformation. Aber jetzt von einem evangelikalen Christen, der millionenfach gelesen wird und ganze Kirchen sich an diesem Buch orientieren. Die Transformation der Welt geschieht durch eine dynamische Form des christlichen Glaubens. Diese ist ganzheitlich, integrativ und ausgeglichen. Und das sind wunderbare Worte. Wer möchte nicht ganzheitlich sein? Wer möchte nicht integrativ sein? Nur was soll integriert werden? Was ist diese dynamische Form des christlichen Glaubens? Um dahin zu kommen, muss die Bibel mit neuen Augen gelesen werden. Oh, jetzt kommt's zur Sache. Dieses Buch ist das meistverbreitete Buch auf der Welt. Es gibt kein Buch, das in irgendeinem Jahr seit der Gutenberg-Bibel mehr Publikationen erreicht hat als die Bibel. Glauben Sie mir das? Es ist jedes Jahr der Top-Bestseller auf der ganzen Welt. Kein Buch wird mehr gedruckt als dieses Buch. Also irgendwo muss ja ein Interesse bestehen, ja oder nein. Ich meine, wenn irgendwas absolut keinen interessiert, dann muss es nicht seit 500 Jahren an der Top-Liste der Bucherdruck sein. Da muss was dran sein, warum Leute sich damit so sehr beschäftigen. Und er sagt, um diese komplette Veränderung zu erleben, diese Transformation zu erleben. Und jetzt bitte folgen Sie mir am letzten Abschnitt unserer Wegstrecke heute Abend. Hören Sie mir genau zu, auch wenn es Kraft kostet. Um diese globale Einheit zu schaffen, bedarf es einer Transformation. Um diese Transformation Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es eines Wertesystems, das befreit wird von absoluten Werten. Denn ich habe vorhin Ihnen das Zitat gezeigt, dass eine Religion, die an ihren eigenen absoluten Wahrheitsansprüchen festhält, mit dieser Religion ist kein Dialog möglich und mit dieser Religion ist auch kein Weltfrieden möglich. Das ist die Handbremse im System. Die absoluten Werte sind das, was eigentlich verhindert, dass auf der Welt Frieden und Sicherheit ist. Also muss es weg. Wir brauchen deswegen eine dynamische Form des Bibellesens. Was meint er damit? Er sagt es in seinem Buch. Lesen wir weiter. Also, wir brauchen neue Augen. Neue Augen. Da fällt mir ein Text ein. Psalm 32, Vers 8. Und ich will dich mit meinen Augen leiten, so spricht der Herr. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir brauchen neue Augen, ja. Weil wir blind sind, liebe Freunde. Wir sind auf dem Weg zur völligen Erblindung, obwohl wir glauben, wir sind sehend. Die massenpsychologischen Mechanismen, hauptsächlich die Medien, haben es geschafft, dass wir heute fast alles schlucken, was uns serviert wird. Fast alles. Ja, wir brauchen neue Augen. Schauen wir mal, welche Augen wir brauchen, okay? Einen Himmel im Jenseits gibt es nicht. Zumindest nicht einen solchen, wie die Christen es sich über Jahrtausende vorgestellt haben. Gibt es nicht. Nun, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen darüber diskutieren, was Sie glauben und was Sie nicht glauben. Das ist Ihre Verantwortung, nicht meine. Ich möchte Ihnen zeigen, dass die gesamte Welt inklusive der Christenheit einer transformatorischen Prozess unterliegt und dass die Christenheit selbst dabei ist, transformiert zu werden. Es gibt keinen Himmel. Er sagt dann, die Christen müssen die politische Herrschaft über die Welt ergreifen. Die ganze Aufmerksamkeit muss sich jetzt auf die irdische Existenz gelten. Und dann sagt er, Jesus hat gesagt, mein Königreich ist nur noch von dieser Welt. Deswegen müssen die Christen, die Jesus nachfolgen, die Welt beherrschen. Sie müssen die politische Herrschaft übernehmen. Und ich kann Ihnen was sagen. Wenn Religion und staatliche Gewalt eins werden, dann gnade ihnen Gott. Dann befinden wir uns auf dem Weg zurück ins Mittelalter. Ich möchte nicht, dass Christen die Weltherrschaft übernehmen. Ich möchte nicht, dass Christen die politische Weltherrschaft in Anspruch nehmen. Dann wird es gefährlich. Nicht weniger gefährlich, als wenn Muslime die Weltherrschaft hätten oder sonst eine Religion. Was hat Jesus gesagt? Nur mal ein kurzer Vergleich, liebe Freunde. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nur noch von dieser Welt. Worauf konzentriert sich das Leben von Millionen Menschen hier auf diesem Planeten? Sagen Sie es mir, worauf? Auf diese Welt. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Herzlich willkommen im evolutionistischen Weltbild. Als ich Affe war, mein Fell ablegte und irgendwann mich hochentwickelte zu dem, was ich jetzt bin. Es gibt keine Perspektive, liebe Freunde. Null. Morgen bin ich tot. Deswegen esse und tränke ich lieber jetzt, heute. Interessant ist, wie Jesus die Zeit beschrieb vor seiner Wiederkunft. Er sagt, sie aßen und sie tranken. Sie heirateten und ließen sich heiraten, bis Noah in die Arche reinging und sie achteten es nicht. Warum? Weil sie ihre Konzentration auf was anderes gerichtet hatten. Es ist die exakte Beschreibung unserer Generation. Und ich möchte hier niemand anklagen, denn mein Leben bestand bis vor einigen Jahren aus zwei Dingen. Aus Essen und Trinken, eigentlich aus drei Dingen, die berühmte Pop-Ikone besungen hat. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Oder auf Bayerisch, Bier, Bett und Bockwurst. Aber das ist in vielen Bereichen unsere Lebensphilosophie. Lasst uns jetzt genießen, weil wir sind doch irgendwann bald tot. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, ich komme wieder und ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Jesus Jesus kommt wieder, um sie und mich zu holen, wenn wir wollen, nicht weil wir müssen. Himmel und Erde werden vergehen. Und jetzt möchte ich den, wie sagt man, den Test machen, ob McLaren richtig liegt. Alles muss sich verändern. Everything must change. Ist das wahr? Muss sich alles verändern? Matthäus 24, Vers 35 sagt in dem Bestseller, jedes Jahr Bestseller, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Keine Transformation. Warum? Weil Jesus Christus den Anspruch hat, dass seine Worte wahr sind. Wenn Wahrheit sich transformiert, dann möchte ich mit dieser Wahrheit nichts mehr zu tun haben. Denn Wahrheit ist deswegen attraktiv für alle Menschen, egal welche Religion, weil sie eben nicht veränderbar ist. Oder 1. Petrus 1, Vers 25. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Hört sich das nach Transformation an? Ja oder nein? Nein. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Oder noch eins, Altes Testament. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Hört sich das nach Transformation an? Nach Veränderung? Nein. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hört sich das nach Transformation an? Nein. Scheint so zu sein, dass das biblische Christentum, ich betone, das biblische Christentum nicht transformierbar ist. Gehen wir zurück zu McLaren. Bestseller. Nicht ganz so viele Auflagen wie dieses Buch, aber auch ein Bestseller. Sündenvergebung und die Erschaffung eines Weltfriedens sind identisch. So, können Sie mir nochmal zurückfolgen in 1. Thessalonicher 5. Was sagte Paulus vor 2000 Jahren? Wenn die Menschheit sagen wird, Friede und Sicherheit, wird sie das Verderben übereilen wie die Wehen eine Schwangere. Und sie werden nicht entkommen. Warum? Weil sie sich diesen Frieden und diese Sicherheit selber gewählt haben. Weil sie überzeugt sind, dass dieser Frieden und diese Sicherheit genau das ist, was sie wollen. Nun, er sagt, Weltfrieden plus, nicht plus, ist identisch mit Sündenvergebung. Was ist Sündenvergebung? Das ist, wie der Mensch seine Schuld los wird. Haben Sie Schuld? Sind Sie hergekommen mit einer Last? Ich bin mir sicher. Irgendwo in Ihrem Leben haben Sie eine Last. In einem Radio-Interview, in einem Reportage im Radio, hörte ich, was die Hauptursache ist für die Krankmeldungen, die eingereicht werden beim Arbeitgeber. Hauptursache, raten Sie mal, Depression. Niedergeschlagenheit. Ja, warum wird ein Mensch niedergeschlagen? Weil ihn etwas bedrückt. Ja, was bedrückt einen denn? Was macht einen zu schaffen? Wenn ein Blumenstrauß einem geschenkt wird? Nein. Wenn man belogen wird? Ja. Wenn man andere angelogen hat? Ja. Wenn man stiehlt? Ja. Wenn man die Ehe gebrochen hat mit seiner Ehefrau? Ja. Es belastet. Es macht schuldig. Es legt eine Last auf mich auf. Und ich weiß, dass viele, wenn nicht die meisten, die heute Abend hierher gekommen sind, eine Last haben. Nun, wichtig ist, dass jetzt das neue Weltethos sagt, denn er ist ein Vertreter des Weltethos in der christlichen Sektion, der Weltfrieden ist gleich, dass alle Menschen befreit werden von ihrer Schuld. Wodurch? Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, Weltfrieden. Wie schafft, wer hat noch aufgepasst? Der Weltfrieden wird wodurch erreicht? Durch Verträge, durch Kriege, durch Blutvergießen. Und dann, wenn wir alle einer Meinung sind, wenn keiner mehr wagt, sich zu bewegen, weil die Weltgemeinschaft sofort mit ihrem Knüppel draufschlägt, dann haben wir endlich Frieden. Keiner mehr, der Atombomben baut, keiner mehr, der Nuklearwaffen hat, wir haben Frieden. Und wir haben keine Schuld mehr, wir fühlen uns rein, weg sind sie. von wegen. Die Menschen reden von Frieden, sagt Paulus, sie haben keinen. Schauen Sie, und das ist am Ende dieses Abends das, worum es geht im Weltethos. Um eine Kollektiverlösung. Erlösung, das Wort Erlösung sagt, ich werde von etwas gelöst. Waren Sie schon mal an der Kette? Jetzt meine erste echte Frage, es ist keine Schatzfrage. Sind Sie mal an einer Kette oder an einer Leine gewesen, irgendwann im Leben? Festgebunden, ja oder nein? Schon mal festgebunden gewesen? An der Kette? Nee, nie? Kein Seil, irgendwo mal festgebunden, als Kind gespielt, irgendwas? Festgehangen? Wenn absichtlich oder unabsichtlich? Das Wesen des Gebundenseins ist, dass man nicht wegkommt. Man bleibt da dran. Es sei denn, man löst es, diese Verbindung. Sowas nennt man Erlösung. Ich habe eine Bindung und jemand kommt, der mir diese Bindung kappt. Das, was sie alle mit sich tragen, eine Bindung tragen, ist Schuld. Die Bibel sagt, da ist nicht einer, der gerecht ist. Nicht einer. Wir sind alle schuldig geworden an unseren Kindern, an unseren Ehepartnern, an dem, dass wir die Wahrheit leugnen, an dem, dass wir die Wahrheit vertuschen, an dem, dass wir der Masse nachgehen. Wir sind schuldig geworden. In dem, wo wir hätten reden sollen und geschwiegen haben. Da, wo wir geredet haben und hätten schweigen sollen. Was ist die Kollektiverlösung? Wenn Sie glauben, das ist nur das Thema von irgendwelchen komischen Kirchen dort irgendwo, dann täuschen Sie sich. Das ist das Thema des Weltethos. Kollektive Erlösung. Durch Weltfrieden. Durch. Hören Sie sich das an. Barack Obama sagt, unsere Erlösung hängt von unserer aller Erlösung ab. Das heißt, man kann individuell nicht mehr erlöst werden. Es geht nur noch im Kollektiv. Gefällt Ihnen das? Was ist kollektive Erlösung? Es ist ein eigenständiger Begriff, der Folgendes behauptet oder darstellt. Kollektive Erlösung ist ein religiöses Konzept, welches quasi die Antithese zur individuellen Erlösung steht. Es ist die Autorisierung einer sozialen Gerechtigkeit, die Rechte einräumt, welche sonst nicht von einem Landes- oder Staatsgesetz gewährt werden. Ihre Prämisse berufen auf Dialog, aha, kennen wir irgendwoher den Begriff, und nicht auf Religionsgesetze. Und ich muss hinzufügen, die Gesetze, die religiösen Gesetze, die absoluten Anspruch haben. Denn die anderen religiösen Gesetze, die nicht absoluten Anspruch haben, sind ja erwünscht im Weltethos. Hören Sie sich das an.
That my individual salvation depends on our collective salvation.
My individual salvation depends on our collective salvation. Our individual salvation depends on collective salvation.
Was bedeutet es für unsere Zukunft? Was bedeutet es für Ihren und meinen Glauben und Ihre Überzeugung und meine Überzeugung? Wer löst uns von Schuld? Wer? Obama? Angela Merkel? Benedikt? Hören Sie mal, diejenigen, die an eine kollektive Erlösung glauben, und ich füge hinzu in Klammer, das sind alle, die den Weltethos befürworten, Klammer zu, bekennen sich zum Christentum oder anderen Religionen, sehen aber alle Religionen als einen von vielen Wegen zum Heil. Voilà, Weltethos. Jetzt haben wir die Sache gelüftet. Es geht um ein kollektives Erlösungskonzept für alle Menschen. Und wissen Sie, was erstaunlich ist? Darüber werde ich morgen und übermorgen mehr sagen. Dass dieses Konzept von den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht wurde. einer scheinbar politischen Organisation. Dann heißt es hier, sie betonen, dass jede Form der Erlösung zunächst ein kollektives Handeln der Gesellschaft erfordert, um eins zu werden. Boing, das ist alles. Die Frage ist, wollen wir das? 2007 sagte der einflussreichste religiöse Führer auf dieser Erde: Alle müssen zusammenarbeiten, um den Frieden, welchen Frieden, bitte helfen Sie mir, Weltfrieden, zu fördern. Damit für die kommenden Generationen ein bewohnbarer Planet, McLaren, wir müssen die Erde retten, mit den Aussichten, die der Schöpfer geboten hat, geschaffen werden kann. Wer schafft den neuen Planeten, die neue Erde, die neue Ordnung? Wer schafft sie? Sagen Sie es mir. Wir. Wir bauen das neue Königreich, das Himmelreich auf Erden. Sagen wir das nicht in unserem Sprachgebrauch? Der Himmel auf Erden? Gnade uns Gott. Wenn das ist, was wir uns wünschen. Wer Frieden und das Wohl der Gemeinschaft mit einem reinen Gewissen sucht und die Sehnsucht nach dem Transzendenten am Leben hält, wird gerettet werden, auch wenn ihm der biblische Glaube fehlt. Das ist zunächst mal eine These, liebe Freunde. Die muss sich an einer Referenz messen. Nun, sagen Sie mir, was ist die Referenz, die Sie erwarten von einem Pontifikat? Was sollte seine Referenz sein? Das Wort Gottes, das sollte so sein von einem Papst. Nun, sagt das Wort Gottes das, dass jeder gerettet wird? Hauptsache, er hat Sehnsucht nach der Transzendenz. Hauptsache, er hat ein reines Gewissen. Wissen Sie, wie viel Verbrechen, wie viel Morde, wie viel Diebstähle auf dieser Welt geschehen mit reinem Gewissen? Wie viel Abtreibungen von kleinen Kindern geschehen, Millionen und Abermillionen kleine Menschen abgetrieben werden durch reines Gewissen, durch ethische Erklärungen? Jeder, der ein reines Gewissen hat, jeder, der sich nach der Transzendenz sehnt, wird gerettet, völlig egal, was die Bibel sagt. Liebe Freunde, wo sind wir hingekommen im Jahr 2012? Hören Sie mal. Er ist der Beauftragte, Kardinal Francis Arins. Er war der Beauftragte, der Präsident der Bischöflichen Rats für interreligiösen Dialog. Er ist der Mann, der Weltethos auf Seiten des Vatikans in die katholische Welt hinein fördert und regelt. Er sagte in einem Interview mit der Dallas Morning News 1999 Folgendes. Frage: Lag Jesus falsch, als er sagte, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Antwort: Wenn eine Person behauptet, was Sie gerade sagten, und sagen würde, dass Sie nicht in den Himmel kommen, weil Sie kein Christ sind, ich füge hinzu, biblisch glaubender Christ, würden wir diese Person als Fundamentalisten bezeichnen und theologisch falsch liegend betrachten. Fundamentalist. Eines der Schlagwörter, wie man Menschen in die Ecke stellt, die glauben, dass es absolute Werte gibt. Ich sage Ihnen ein Geheimnis, fast am Ende dieses Abends. Ich bin solch ein Fundamentalist. Hoffentlich kriegen Sie keine Angst vor mir. Ich bin im tiefsten Herzen Fundamentalist. Wissen Sie warum? Weil ich glaube, dass es ein Fundament gibt, auf dem der Mensch stehen kann und sich nicht transformieren muss, weil er weiß, wo er steht und weil er in Zeiten, wo sich alles verändert, er auf etwas steht, was sich nicht verändert. Ja, ich bin Fundamentalist. Gerne sogar. Nach diesem Kriterium möchte ich nichts anderes sein als Fundamentalist. Frage: Also können Sie auch in den Himmel kommen, ohne Jesus anzunehmen?
ausdrücklich ja. So, was sollte die Referenz sein für einen Kardinal, an dem er seine Meinung bildet? Sind Sie einverstanden, dass das dieses Buch sein sollte? Gut, haben wir was gemeinsam. Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Übrigens, er sagt ja das Gleiche. Hätte ich fast vergessen. Christian Post, 27.03.2008. Jesus Christus ist nicht der einzige Weg in den Himmel. Sehen Sie das? Sie sind sich alle einig. Alle, die das Weltethos anstreben und vertreten und den globalen Frieden wollen, sind sich einig, dass Jesus Christus nicht der einzige Weg ist in den Himmel. Nun, aber das ist nicht alles. Sie sind nicht nur überzeugt davon, dass es nicht der einzige Weg ist, sondern sie sagen, es gibt einen Weg. Und das ist, dass wir es selber konstituieren. Was sagt die Bibel uns? Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen. Nun verstehen Sie bitte, es ist folgenschwer, was wir heute Abend hier studieren. Es gibt zwei Aussagen, die gegenüberstehen. Die eine ist, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Namen, unter dem die Menschen gerettet werden. Das Weltethos sagt, es gibt keinen anderen Weg, unter dem die Menschheit gerettet werden kann, es sei denn, sie nimmt den Weltethos als ihr ethisches Maßstab an. Sehen Sie einen Unterschied in den Ansprüchen? Keinen. Beide sagen, dass es nur diesen einen Weg gibt. Nur für diejenigen, die glauben, das sei engstirnig, was in der Bibel steht. Das Weltethos hat den gleichen Anspruch. Sie sagen, es gibt keinen anderen Weg, nur diesen. Was bedeutet es, liebe Freunde? Sagen Sie es mir. Der eine sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Das Weltethos, das für alle Menschen, alle Religionen verbindlich werden wird, sagt, es gibt nur diesen einen Weg für den Frieden auf Erden, für Erlösung für alle Menschen, Kollektiverlösung. Was bedeutet das? Sie müssen sich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung. Es ist Ihre Entscheidung, für wen Sie sich entscheiden. Sehen Sie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Gleiche, was das Weltethos behauptet. Und so sagt er, die menschliche Rasse sollte der Stimme der Erde lauschen oder sie riskiert, ihre eigene Existenz zu vernichten. Die Stimme der Erde. Nun, hören Sie mal heute Abend sehr aufmerksam im Stillen zu, was Ihnen die Erde sagt. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden eine ganze Weile sitzen. Denn die Erde kann gar nicht sprechen. Ich weiß, wie das gemeint ist. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich bin doof. Er spricht von schmelzenden Polkappen und solchen Dingen. Aber ich kann Ihnen was sagen. Sie brauchen keine schmelzenden Polkappen. Die Bibel sagt, dass wir an der Grenze stehen der Selbstvernichtung, wenn wir so weitermachen. Die Bibel sagt in Offenbarung 16, dass Jesus zu einer Zeit kommen wird, wo die Menschen die Erde zerstören werden. Und das ist, was geschieht. Vor unseren Augen fallen Tausende von Vögeln auf die Erde und ohne Verwundung. Vor unseren Augen treiben Tausende von Delfinen und Fische, tonnenweise Schwärme von Fischen aus dem Meer hoch und sie haben keine Wunde, keine äußere Verletzung. In Kasachstan ist eine der seltensten Antilopenarten vor dem Aussterben, weil im Jahr 2010 150.000 Antilopen, Rentierarten, ich glaube, es ist eine Art Antilopenart, tot umfiel auf einmal, ohne äußere Verletzung. Keine Wunde, keine Bisswunde, nichts, kein Blut, nichts. In Italien fallen plötzlich 1.000 Tauben, die da über die Stadt kreisen, pups, auf die Erde runter, sind tot, ohne äußerliche Verletzung. Na, da muss doch irgendwas passieren in dieser Atmosphäre, was diese Tiere alle tötet. Ich möchte heute Abend nicht über Hab sprechen und andere Dinge. Liebe Freunde, informieren Sie sich. Und Sie werden sehen, wir brauchen keine schmelzenden Polkappen. Wir wissen, dass die Erde kurz davor an dem Punkt steht, dass die Menschheit sie vernichtet. Aber es wird nicht so weit kommen. Es wird nicht so weit kommen. Ich habe mich entschieden, nicht der Erde zu lauschen. Ich habe mich entschieden, Johannes 10 zu glauben, wo es heißt, meine Schafe kennen meine Stimme und nicht die Stimme der Erde. Hier steht's. Und da steht, und sie, ich kenne sie und sie folgen mir. Die Entscheidung steht für uns alle vor uns. Was wird meine Entscheidung sein? Und damit möchte ich Sie heute Abend entlassen, mit dieser Frage. Möchten Sie global transformiert sein oder möchten Sie eine echte Veränderung hier innen drin erleben? Befreiung von echter Schuld. Eine Befreiung von Bindungen, die Menschen nicht lösen können. Das Wörterbuch sagt, eine Transformation, lateinisch Umformung, bezeichnet allgemein die Veränderung der Gestalt, Form oder Struktur. Die Transformation kann ohne Verlust der Substanz oder Inhalt geschehen. Sehen Sie dieses Glas? So groß übrigens, dass ich es kaum da unten rausziehen kann. Und es freut mich, dass ich jetzt mal ganz kurz trinken kann. Was ist das? Nein, das ist ein Glas. Da drin ist Wasser. Und das Wasser ist H2O. Was passiert, wenn dieses Wasser ich in den Kühlschrank stelle? Es wird Eis. Was ist es in seiner chemischen Formel? H2O. Kann ich es noch trinken? Nein, es hat seine Form verändert. Es hat seinen Aggregatzustand verändert, aber es ist H2O. Es bleibt in sich selbst, was es vorher war. Was passiert, wenn ich diesen Eisklotz in den Topf tue und auf 180 Grad drehe, diese Herdplatte? Es wird erst wieder flüssig und dann Gas. Was ist es chemisch als Gas in seiner molekularen Form? H2O. Aber in einem anderen Aggregatzustand. Das Wasser hat sich überhaupt nicht verändert. Es bleibt, was es ist. Sowas nennt man Transformation. Die Form wird verändert, aber das bleibt gleich. Das ist das Problem mit der globalen Transformation. Man verspricht eine Veränderung und es geschieht eine Veränderung. Äußerlich. Aber der Mensch in dieser globalen Transformation bleibt, wer er ist. Keine Veränderung hier drin. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Die Bibel sagt, ein Mensch soll nicht transformiert werden in seinem äußeren Form, sondern er soll ein neuer Mensch werden, frei von Schuld, frei von schlechtem Gewissen, ausrichtend an einem absoluten Wahrheitssystem. Der Unterschied ist zur Transformation, dass Gott gewillt wollte, Sinnesänderung immer zum Ziel und zur Folge hat, den Willen Gottes zu prüfen. Und heute Abend ein letztes Mal die Frage, an welchen Willen, an welchem Maßstab richtet sich Ihr Wille aus, mein Wille? An der Masse? An bewegenden Normen, die ständig anders werden, jedes Jahr anders formuliert werden müssen, oder an einem Maßstab, der sich nicht verändert, über Jahrtausende nicht verändert hat. Und das ist der Aufruf in der Bibel. Kehrt um, Metanoia, das griechische Wort. Kehrt um in eurem Denken und jeder lasse sich von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Hier kommt der Text, deswegen zeige ich ihn. Wie wird man frei von Schuld? Durch Blut. Aber nicht durch Kriege, nicht durch Konzilien, nicht durch Verträge, sondern durch Blut eines Mannes namens Jesus Christus, der der einzige Mensch auf dieser Erde war, der einzige Person auf diesem Globus, der gesagt hat, ich bin der Weg und niemand kommt an mir vorbei. Die ganze Welt folgt einem Trend, dem dieser Gedanke feind ist. Und soll ich Ihnen sagen, warum diese absoluten Werte uns so zu schaffen machen als Menschen? Wissen Sie warum? Warum man sie wegschaffen muss für ein transformiertes Bewusstsein? Weil es dem Menschen nicht passt, dass es da etwas gibt, das mir sagt, du hast da was zu klären. Du hast da eine Leiche im Keller. Du musst da was mit deiner Frau klären, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, mit dem Laden, wo du was geklaut hast, mit dem Betrug, den du bei den Lohnsteuern im Finanzamt vorbeigeschafft hast. Weil es eine Norm gibt, die mir sagt, stopp, da stimmt es was nicht in deinem Leben. Damit haben wir ein Problem. Deswegen schließen wir uns lieber einem transformierten Weltbewusstsein an. Sobald wir alle eins sind und sagen, wir haben Frieden, haben wir keine Schuld mehr. Darum ist jemand in Christus, schauen Sie mal den Unterschied zur Transformation an, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, aber substanziell neu, nicht in der Form. Ich möchte heute Abend schließen mit diesem Text. Erinnern Sie sich an Ivan McQuire, 5. April 1988. Er sprang aus dem Flugzeug und er glaubte, er hat den richtigen Rettungsschirm auf dem Rücken. Und er sprang in seinen Tod. Und ich möchte Sie einladen, bitte, bitte, nehmen Sie sich Zeit, das Weltethos zu studieren. Denn es ist der falsche Rettungsschirm. Und falls Sie das noch nicht sehen, morgen Abend um 7. Wir werden uns mit Dingen beschäftigen, die Sie vorher noch nie gehört und gesehen haben. Das verspreche ich Ihnen. Und die Ihr Leben betreffen. Dieses, was hier steht, ist exakt das, was Ivan McQuire erlebt hat. Die Sache ist ganz einfach. Entweder ich habe den richtigen Rettungsschirm auf meinem Rücken oder ich habe es nicht. Ganz einfach. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben nicht. Er ist unser Rettungsschirm. Ich brauche keinen Rettungsschirm, der nur in Worten besteht. Ich möchte einen Rettungsschirm, der mich wirklich rettet. Ich möchte Sie heute Abend einladen, bevor wir ein kleines Musikstück hören zum Abschluss. Nochmal an der Harfe. Möchte ich Sie einladen, darüber nachzudenken, über das, was Sie heute Abend gehört haben. Und dass Sie nachdenken, für welche Form des Friedens Sie sich entscheiden wollen. Den globalen Frieden oder den Frieden, von dem Jesus sagte, meinen Frieden gebe ich euch.